Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lost in Lore, eurem Lieblings-Lore-Podcast zu Guild Wars 2 mit dem wunderbaren Franz.
Hallo.
Und meiner Wenigkeit. Ich wollte mich gerade zuerst nennen. Ich glaube, das hätte dann irgendwie jemand wieder gesagt, nein, du darfst nicht zuerst nennen.
Das ist ja typisch.
Wie heißt das nochmal, der Esel? Ja, das war dumm, der Spruch. Ja, und wir sind heute eine Woche nach dem Char-Podcast, ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen, wir sind selbst überrascht, wie lang das geworden ist, sind wir heute bei unseren Char-Charakteren und während ihr das hört, liege ich vermutlich gerade am Pool und sonne mich.
Und oder ich sitze in der Uni und heul.
Und ich verspreche hier heute heilig und ehrlich, dass ich Franz, das verspreche ich anzuhören, irgendwann mit in den Urlaub nehme. Mit dem veganen Kuchen, den ich ihm noch backen werde.
Okay.
Ich hab's dir gesagt, wenn ich vorbeikomme, gibt's einen veganen Kuchen. Dann packe ich dich ein und wir fliegen in die Karibik.
Okay.
Ah, easy game. Wird gemacht.
Bin gespannt.
Ich auch. Ja, und zu unserem Format, bezogen auf die Charaktere, wisst ihr vielleicht, dass natürlich nicht, es gibt nicht nur einen Char, es gibt nicht nur einen Menschen, es gibt halt viele verschiedene Charaktere, die auch eine Rolle spielen. Und wir werden uns für für jede Rasse, die also auch als spielbare Rasse erstmal vorkommt, immer so die wichtigsten 5, vielleicht mal 6, vielleicht auch nur mal 4 Charaktere rauspicken, zu denen wir so ein bisschen was erzählen. Natürlich wird jetzt jeder sagen, für mich persönlich war der und der wichtiger, aber
wo ist überall?
Ja, aber ihr habt Char, warum habt ihr nicht über Tübert gesprochen? Er sammelt Äpfel. Deshalb, also da nicht wundern, ihr könnt ja gerne einfach beim nächsten Mal dann auch gerne ergänzen, wenn ich irgendwann in meinem Leben mal wieder Zeit hätte, vielleicht diese Podcasts auch als Videoform hochzuladen. Aber gut, das kommt vielleicht irgendwann wieder. Ja, dann würde ich sagen, wir legen los und wir springen einfach zwischen Charakteren hin und her. Das heißt, wir haben heute 5 wunderbare, es sind nicht 5, warte mal, es sind 5, doch. 5 wunderbare, 6. Es sind 6, ich kann nicht zählen. Ja gut, Addition noch nie meine Stärke. 6 wunderbare Char-Charaktere im Fokus, über die wir sprechen werden. Und ich denke mal, in der Verbindung jetzt von der letzten Folge der entsprechenden Gruppierung von den Wachsamen und jetzt den Char, würde ich erstmal mit der wunderbaren Holden Almora anfangen, weil die vermutlich auch gar nicht mehr so viel hergibt.
Ja.
Das heißt, Almora haben wir uns ausgedacht oder ausgesucht, vor allem als Charakter, weil sie, das habt ihr ja schon gehört durch die wachsamen Folge auch, dass sie halt als Charakter sehr viel, eine große Rolle spielt, sehr viel auch in Erscheinung tritt, weil sie eben auch Anführerin der Wachsamen ist und wir auch schon gesagt haben, dass die Wachsamen im Prinzip die Zugriffsgruppe sind, wenn es wirklich um die Front geht und hier auch immer wieder eine Rolle spielen und ja auch Almora bis zuletzt auch wirklich wichtig war. Ja, zu Almora mal ganz kurz zusammengefasst, sie ist also Anführerin der Wachsamen, sie ist auch Grund für die Bildung der Wachsamen, ihre Wut oder eher Trauer ist es ja dann auch gewesen am Anfang, hat dazu geführt, dass sie ja diese Wachsamen gegründet hat und ich weiß nicht, ob wir das schon vorwegnehmen können, was mit ihr am Ende passiert, ich denke mal, das ist jetzt auch gar kein großes Problem mehr, das jetzt zu spoilern. Also sie wird am
haben
Ende
wir, glaube ich, auch
genau,
schon
sie wird also am Ende auch sterben. Also der aktuellen Eisbrutsage ist sie dann tot. Und das ist für mich persönlich, muss ich gleich sagen, ein Char-Charakter, der wichtig ist, weil er wirklich gut geschrieben ist. Das ist einer der wenigen Charaktere, der konsequent ist, hier und da auch Entscheidungen treffen muss, auf den wir auch zurückkommen, der wirklich auch, ja, wie gesagt, angesprochen wird, um Rat gefragt wird. Das hast du ja immer erwähnt, Franz. Ja. Das ist halt sehr auffällig, dass er wirklich auch selbst, obwohl wir als Held ja eigentlich immer alles selbst entscheiden, immer von uns, wir fragen sie nochmal, ob das okay ist. Und das ist halt ein ganz, ganz spannender Punkt. Bei Almora, mal ganz kurz zusammengefasst, sie verliert ihren Trupp durch Kargatorik, fällt in tiefe Trauer, hat tiefe Wut und damit sie ihre Wut kanalisiert für den guten Zweck, rät ihr Larantir, der zweite dann in der Reihenfolge der Wachsamen, doch einfach eine Gruppe zu bilden, Leute, die auch von den Drachen irgendwie zusammengestaucht wurden, einfach dann für das Gute zu kämpfen und die Drachen zu Fall zu bringen. Genau. Ja, Franz, was willst du hinzufügen zu Almora erstmal? Generell vielleicht auch, wenn es jetzt um das Leben geht von ihr.
Ja, also wirklich das Prägnanteste in ihrem Leben ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die Gründung der Wachsamen. Auslöser war dafür ihr Larantir, aber abgesehen davon, also jetzt alles, was mit dem Orden der Wachsamen zu tun hat, lassen wir mal weg. Das wissen vielleicht viele auch nicht, wenn sie jetzt nicht selbst einen Char gespielt haben, aber Almora hat tatsächlich auch schon Nachwuchs bekommen und der Vater der Kinder war, man könnte es nicht glauben, so wie die sich in der Eisbrutsage ausgetauscht haben. Aber Bangar war tatsächlich, also ist quasi der Vater von Almoras Kinder gewesen. Das erfährt man tatsächlich schon ganz, ganz früh in der Living Story, also Personal Story von den Chars, wenn du einen Char-Charakter erstellt hast.
Weshalb übrigens auch Bangas Auftritt in der Icebreaker für viele Char-Spieler oder für Spieler, die die Story kennen, sehr cool war. Ne, das genau. So ganz am Rande.
Wenn man sich noch daran erinnert, dass dann der Name mal erwähnt ist. aber ja, sie hat tatsächlich zwei Kinder bekommen, also eine Tochter, deren Namen man nicht kennt, und einen Sohn, der hieß Ajax Ambosbrand, den sieht man auch in der Personal Story, gegen den kämpft man. Also wir haben ja schon erwähnt, dass zwischen Char und Menschen quasi ein Krieg herrschte und das Verhältnis nicht so gut war. Momentan gibt es zwar das Friedensabkommen und Waffenstillstand, aber es gibt natürlich immer noch ein paar Chars, die quasi Abtrünnige werden und versuchen, so ähnlich wie bei Menschen, die Separatisten, quasi dagegen vorzugehen. Und dazu gehörte eben auch der Sohn von Almora. Und die Personal Story handelt einfach quasi davon, dass man man tötet den letztendlich und Almora sagt so, ja, alles okay. Also man merkt da schon, okay, also wirklich Mutter-Kind-Verhältnis ist da eher schwierig, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist genau das, was ich auch noch, das ist genau das, was du sagst, das ist ja das, wenn wir auf letzte Woche schauen, dieses Verhältnis von Eltern zu Kindern ist halt nicht da. Es gibt genau, nicht, also ja. Es ist halt wirklich so nach dem Motto, ihr habt mein Kind getötet, war vermutlich aus gutem Grund, alles Glück cool. Also, gute Arbeit, ihr habt uns geholfen. So.
Und man hat tatsächlich, also jetzt aus der Sicht von Ajax, wenn man mit Almora nochmal drüber spricht, beziehungsweise auch mit Forgal später, erfährt man ja, dass die beiden, also Almora und Ajax, ein Gespräch hatten. Almora ist ja zum Gladium geworden. Wir haben ja erwähnt, dass quasi die Legionen für die Chars ihre Familie sind. Und ein Gladium ist quasi ohne Trupp, ohne Legion. Und das Almora hat quasi den Orden gegründet und dafür die Legion hinter sich gelassen. Und das konnte halt Ajax quasi nicht verstehen, warum. Also er war quasi enttäuscht. Hinzu kam dann natürlich auch das Banga, den kennt man ja durch die Eisbrutsage jetzt, dass er den Ajax mit seinen Worten vergiftet hat. Also so würde ich das jetzt mal metaphorisch ausdrücken, aber der hatte da auch so ein, zwei Hände mit im Spiel. Und es führte halt letztendlich dazu, dass Almora wahrscheinlich so kalt in Anführungszeichen gewirkt hat. Ansonsten hat ihre Tochter auch Nachwuchs bekommen. Das ist auch wieder eine Anspielung auf den letzten Podcast, denn die Tochter, also ihre Enkelin quasi, kennt man auch, die steht in Löwenstein, das ist Glimm Schicksalsschmiedin. Die ist sehr, sehr prägnant oder eine der Hauptfiguren in dem ersten Buch von Guild Wars 2 Geister von Ascalon. Da ihr das Buch natürlich lesen müsst, werden wir da jetzt nicht genau drauf eingehen, aber sie kommt da definitiv drin vor und ist auch wichtig, weil die quasi ja zwischen den Fronten steht, sage ich das jetzt mal so. Ansonsten könntest du eigentlich weitermachen mit ihrer Geschichte in Biora, beziehungsweise haben wir ja eigentlich schon.
Ja, also im Prinzip, was vielleicht noch ganz wichtig ist, also wenn wir immer über die Char sprechen, können wir auch darüber sprechen, dass sie natürlich auch zur Blutlegion gehörte, ganz früher. Ja. Ja, also sie war im Prinzip ja deshalb auch diese Beziehung, ne, mit Banga etc. Und das war also im Prinzip dieser Punkt bei Almora auch, dass sie im Prinzip immer wieder, ich sage jetzt mal, in Ungnade gefallen ist. Dann ist es ja so, dass sie im Prinzip jetzt, gerade auch in der Eisbrut-Saga am Ende, das, wie gesagt, wir werden euch jetzt nicht alles vorbeten. Das wäre halt auch schade, wenn man euch einfach die ganze Lore im Prinzip wegnimmt. Es geht ja im Prinzip um Verständnis davon, dass Almora im Prinzip hier am Ende des Tages, und das ist ganz spannend, sich jetzt nicht auch Banga irgendwie sozusagen auf die alten Zeiten hin wird betrachtet, irgendwie hingibt und sagt, ach, Banga, die Einzelnen, sondern sie ist halt so eine gnadenlose Tante, die dann auch so sagt, ja, Idiot hier, dies, das. Und während der Eisbrut-Saga macht sie im Prinzip eins, sie wird im Prinzip, sie macht nicht wirklich was falsch, sie wird im Prinzip hintergangen von Banga, ihrem alten Lover, und wird am Ende auch getötet. Und das ist natürlich vor allem dem Umstand geschuldet, dass natürlich Banga ganz andere Ziele von verfolgt mit den Altrachen, als Almora, ja, wenn man sich überlegt, was Almora möchte. Franz, das war nochmal das Ziel der Wachsamen.
Das Ziel der Wachsamen war natürlich die Bekämpfung der Altrachen, also beziehungsweise nicht nur Bekämpfung, also sie wollten die Altrachen im Prinzip töten.
Ja, richtig.
Und Banga wollte ja quasi Jormag als Verbündeten auf seine Seite holen.
Genau. Und wir haben also im Prinzip durch Aurin dann schauen können, was eben mit Almora passiert ist und sie wurde im Prinzip von Banger getötet. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt in den letzten Momenten, dass Banger so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, das bereut, aber am Ende war es im Prinzip nichts weiter als, sie haben also eine Gefahr auf dem Weg zum Ziel aus dem Weg geräumt. Das ist eigentlich alles. Genau. Ja, vielleicht noch ganz wichtig bei, der guten Almora, wir dachten, oder den Spielern wurde vorgegaukelt, sie wäre im Prinzip ganz einfach zu Tode gekommen, ne? Also man kriegt im Prinzip von ihrem Tod schon was mit, bevor man eigentlich weiß, warum sie gestorben ist. Und sie liegt im Prinzip wie so eine, das haben wir auch schon mal erwähnt, glaube ich, sie liegt praktisch wie so eine, wie so ein weggeworfenes Stück Fleisch in so einer Höhle drinne. Und es passt halt gar nicht zu diesem, zu dieser hochdekorierten, kampferfahrenen Frau, Scharfrau, die dann im Prinzip eigentlich auch mit einer ganzen Bande von Svanja fertig werden konnte, dass die halt von irgendeinem Dude da getötet wurde.
Ja, vor allem nicht von diesen zwei Svanja, die die angeblich verschleppt haben.
Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Ansonsten habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen zu Almora als Charakter. Nee. Es sei denn, du hast noch was zu erzählen?
Nee, bei den anderen zwei Charakteren, die wir jetzt besprechen, genau, wird das wahrscheinlich nochmal aufgreifen. Genau.
Also vielleicht auch ganz wichtig, gerade das werdet ihr jetzt auch merken, auch in Zukunft bei den Menschengeschichten, den anderen Chars oder den anderen Charakteren allgemein, da natürlich Charaktere miteinander zu tun haben, auch die wichtigen Namen, wird immer wieder auch, ich sage jetzt mal, wird was erzählt und es wird kürzer für bestimmte Charaktere, weil die Hälfte der Geschichte schon erzählt wurde bei einem anderen, genau, Charakter. Das ist halt ganz einfach das Problem. Dann würde ich einfach gleich sagen, weil wir eben einmal bei Banger sind und der Eisblutsaga, wir machen gleich mit Banger weiter, dem ja, dem, ich, ganz ehrlich, ich hasse ihn, ne? Ich, also es ist...
Echt?
Ich hasse... Warte, findest du ihn gut?
Nee, also gut ist ein starkes Wort. Aber...
Ja, ja, aber... Ja, warte. Aber du kannst mir jetzt nicht sagen, also du findest ihn wirklich jetzt... Also findest du ihn gut als Charakter geschrieben oder findest du ihn ganz einfach cool?
Weder noch. Also ich glaube, Ich finde erstens sein Gesicht, also Ingame-Design finde ich cool. Also wirklich jetzt nur ganz oberflächlich aufs Äußere bezogen. Mhm. Und halt soll man sagen, er ist halt wie Scar aus König der Löwen.
Ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist
und
auch
das finde ich halt, das finde ich in Anführungszeichen cool, aber als Charakter, also ich finde gut, wie oft er verprügelt worden ist.
Ja. Also bevor wir zu seinen jungen Jahren kommen, will ich mal ganz kurz sagen, also mit einem Banger einordnen kann, er ist also in der Zeit, wenn die Eisblutsaga gerade startet, wir haben davor, wie gesagt, nur durch die Personal Story der Char ein bisschen was von ihm mitbekommen, von Banger. Banger ist im Prinzip der Imperator der Blutlegion, also der oberste Herr der Blutlegion. Finde ich übrigens noch immer seine Rüstung auch sehr, sehr cool gefärbt als Blutlegions Imperator und ist im Prinzip sozusagen der, ich sage jetzt mal, auch einer, der sehr zum Titel des Khan-Ur hinstrebt. Ja, ihr wisst ja vielleicht, dass generell die Anführer der Char-Legion, der Hochlegion, über die wir schon letzte Woche gesprochen haben, sind also auch die Anwärter auf den Khan-Ur-Thron. Und es geht immer darum, dass man praktisch den, weiß nicht, ob es der Mantel war oder irgend, ich glaube, es geht darum, dass man natürlich dann die Khan-Ur, ich sage jetzt mal, die Khan-Ur-Reliquien trägt und dann praktisch der Anführer aller ist. Und er ist im Prinzip der, und das ist das, ich verstehe das, was du meinst mit dem Vergleich mit König der Löwen. Ich finde aber, er ist zu impulsiv dazu. Weißt du, was ich meine? Also er ist, wenn ich ihn vergleichen würde mit Scar, ist er nicht ganz so taktisch, strategisch clever im Sinne von, dass er lange sein Ziel versteckt.
Ja.
Also was wir halt erleben, und das ist halt bei Banger ein ganz großes Problem, er ist halt super impulsiv und lässt ganz früh auch durchblicken, dass er eigentlich gar nicht so einen Bock hat auf diese Verbindung mit den Menschen und vielleicht ganz kurz mal zu seinen innersten Beweggründen. Banger ist so der Inbegriff dieses alten Chars, der alten Zeit, der die Chars als Rasse hochleben lassen möchte. Ihm geht es nicht wirklich ums Überleben aller Völker, ihm ist nur wichtig, was mit den Char passiert, dass es den Char gut geht und deshalb sagt er zum Beispiel auch als Ziel, wenn die Menschen oder die anderen einen Altrachen haben, dann brauchen wir auch einen Altrachen als Volk, ne? Und das ist halt so ein bisschen, das macht ihn halt sehr, sehr, also er ist ein sehr, sehr instabiler Charakter, wenn ich so sagen möchte.
Er wurde ja auch so erzogen, also ihm wurde ja, oder er war ja noch einer der Jünglinge, sag ich jetzt mal, die quasi gelehrt bekommen haben, dass die Menschen wirklich schlimme Monster sind und die Char häuten und alles Mögliche.
Genau.
Also ihm wurde es quasi eingetrichtert.
Genau, das Ding ist im Prinzip, er hat eben auch, also bei ihm ist das wirklich so, er hat halt so ein kleines Trauma erlebt als Kind, weil er eben wirklich, oder das heißt als Kind auch in seinem Erwachsenenwerden, hat er halt peu à peu auch Menschen, Entschuldigung, Chars verloren im Krieg der Menschen gegen Chars natürlich, und somit ist natürlich so dieses Alter gekommen und auch so dieses Festigen von, das kann halt nichts Gutes sein, wenn Menschen und Char zusammenarbeiten oder zusammen sind. Und das ist halt genau das, was, glaube ich, bei ihm auch so richtig, richtig stark gefestigt ist. Ich würde nicht sagen, er ist ehrenlos, aber er würde halt über Leichen gehen, nur um die Char zu schützen. Das merkt man ja dann auch. Das heißt, ja. Er ist so ziemlich der, den man wirklich als, also er ist selbst sehr misstrauisch und argwöhnisch gegenüber anderen, aber wenn man ihn erlebt, würde man auch sofort sagen, Bangar ist halt super, super shady. Also, keine Ahnung, nee, wer.
Total, total.
Ja, so, das aber ist so ein Problem. Aber er macht
da auch kein Geheimnis.
Ja, ja, also, ja, genau. Ja, genau. Das ist halt so, das ist halt ganz, ganz weird.
Da ist halt, finde ich, ein Stück weit naiv, sage ich mal. Also, er macht da kein Geheimnis draus und er denkt, ihm kann nichts passieren, gerade weil er ja seinen Plan uns gegenüber so offen mitteilt. Und blendet sich dadurch selbst, dass überhaupt erst sowas passieren kann, wie eben jetzt mit ihm und Glühlern und Jorma.
Das ist aber, und das ist auch so ein Ding, zum Beispiel auch, dann ist auch so, dass die Blutlegion für ihn halt auch das Wichtigste ist als Charakter. Das heißt, er würde halt auch eher sozusagen immer seine eigenen Leute losschicken. Er vertraut auch keinem wirklich. Er vertraut nur seinem eigenen Plan. Das ist halt auch ganz, ganz typisch. Und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, Bangar war im Prinzip auch der, der unter dem auch Kretia und Ridlock, zwei Charaktere, über die wir auch noch sprechen werden, im Prinzip, der also über sie so ein bisschen bestimmt hat. Wir nehmen aber die Geschichte von den beiden jetzt noch nicht jetzt mit rein. Bei Bangar, das wäre dann zu vieles Guten. Er hat sie im Prinzip nur auf eine Mission geschickt und man weiß also, dass auch Ridlock und Kretia bereits Bangar kennen. Ja, also das Ding ist halt, die Eisblutsaga, für viele war Bangar so der, wer ist das denn?
Ja,
aber ja, aber er ist halt super, super wichtig schon immer gewesen. Und ja, das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, dann erzähl uns doch mal ganz kurz was über die Jugend nochmal von ihm. Ich habe ja schon jetzt ein bisschen was erzählt. Falls dir nur was einfällt.
Also, wie schon gesagt, dass er eben quasi ihm eingetrichtert worden ist oder er dieses falsche, in Anführungszeichen, Menschenbild da bekommen hat und ihm aktiv, also das, quasi diese gute Nachtgeschichten, die man als Kind vorgelesen hat, waren bei ihm quasi, ja, und dann sind die Menschen gekommen und haben die Chars gefangen genommen und ihnen lebendig die Haut abgezogen und alles Mögliche. Und dadurch ist quasi auch dieser Menschenhass in ihm herangewachsen und hat sich gefestigt und das hat bis dann quasi auch, als er Imperator wurde, der Blutlegion angehalten, also er macht daraus auch kein Geheimnis, dass er die Menschen so an sich nicht leiden kann. Und mit dieser Ansicht oder sowas gibt es natürlich auch Anhänger, die ihm die gleichen Ansichten vertreten und deswegen quasi ihm folgen. Das ist ja auch der Grund, warum er überhaupt so eine Schar an Chars dann ansammeln konnte. Er hat ja dann auch, also wenn wir jetzt zu aktuellen Geschichten kommen, er hat ja quasi dieses Festival in Grodmar nur als Charade oder als Farce aufgestellt. Also die sollten ja alle feiern, aber in Wirklichkeit war das quasi einfach nur dafür gedacht, dass er seine Truppen versammeln kann und uns irgendwie dann unschädlich machen könnte, weil er ja zum Beispiel Brahams Bogen braucht. Den Braham natürlich nicht so gut beschützt hat, wie er hätte sollen. Und ich finde, Bangar ist sehr gut darin, Charaktere untereinander auszuspielen. Das sieht man ja allein an der Geschichte mit Ridlock und Ryland und Kretia. Also weiß ganz genau, dass Ryland quasi in Anführungszeichen sein Ass im Ärmel ist, um andere, vielleicht ihm gefährlich werdende Charaktere in Schach zu halten. Jetzt sei es jetzt Ridlock oder Kretia, die sind jetzt auch nicht gerade schwache Chars.
Ja. Und vielleicht ganz kurz, was ich halt bei Bangar ganz spannend finde, ist auch bei der Charakterzeichnung, Er ist halt auch der, ich habe ja schon gesagt, er vertraut der anderen Legion nicht. Wie gesagt, er hat ja dann im Prinzip Crezia auch als seine Stellvertreterin oder seine rechte Hand mit reingeholt, dass sie ihn praktisch unterstützt. Und ohne jetzt zu viel von Ridlock zu verraten, die spannendste Geschichte mit den beiden ist eigentlich, dass Ridlock ja aus bestimmten Gründen, über die wir dann nochmal reden, bei ihm sozusagen von der Gnade der Char runterfällt und anstatt Banga ihn eben praktisch aus dem Char-Territorium rausschießt und sagt, du bist jetzt auch ganz einfach ein Claudius und das war's jetzt, du bist jetzt fällig, schickt er Ridlock zum Beispiel auf so eine Tour durch alle, ich sage jetzt mal durch alle Legionen sozusagen, hey, guck mal, ich bin Ridlock, der krasse Typ hier von der Blutlegion, geschickt und macht das im Prinzip, um ihn eigentlich mit diesem Gang zu demütigen.
Ja,
also das ist so
ein Hof da aus dem
genau. Er macht also den krassesten Char, den es eigentlich gibt, der Sohitin trägt und so weiter, zu einem Narren. Und das ist halt so ganz, ganz, ein ganz, ganz großes Problem. Und gleichzeitig ist er dann halt auch so, zum Beispiel, wir haben ja schon über Ajax gesprochen eben, den Sohn von Banga und Almora, dass er praktisch auch seinem Sohn im Prinzip in den Kopf gepflanzt hat, eben, also diesen Menschenhass. Und er ist ja im Prinzip auch irgendwo der Grund dafür, dass der Sohn erst so krass wird. Ne? Also er bringt im Prinzip seine Erziehungsweise, wie er erzogen wurde, gibt er auch seinem Sohn mit und macht seinen Sohn damit zu diesem Rebellen, der am Ende dann auch deshalb getötet wird. Und das Problem bei ihm ist dann aber, dass er natürlich praktisch diesen Tod in die Schuhe schiebt von denen, die ihn ja getötet haben, weil er Böses wollte und nicht sagt, hey, pass auf, vielleicht habe ich einfach meinem Sohn Scheiße mit in den Kopf gegeben. Ja. So, also der hat ein ganz großes Problem, also es ist halt ein krasser Narzisst.
Er glaubt das auch nicht.
Also es ist ein krasser Narzisst.
Er hat ihm ja auch vorgeworfen, dass er schuld ist und das war ja auch der Grund, warum er dann so ausgerastet ist und dann
genau.
Letztendlich umgebracht.
Und Banga ist halt auch ein richtiger Narzisst, also der ist praktisch der Inbegriff des Narzissten. Ja, wir kommen bei Ridlock dazu, das könnte vielleicht auch so einer sein, aber Banga ist wirklich so ein richtiger, der ist auch zum Teil ein bisschen, er ist halt nie wirklich dämlich, aber er ist schon, du sagst es ja schon, naiv, er ist schon ein bisschen so dieses Kopf durch die Wand, dieses ja. Kindliche noch ein bisschen, dieses, nee, ich mach das jetzt so, mir egal, ich mach das jetzt so. Ja, so, und das ist halt, also da gibt's halt ganz viele Geschichten, wo er halt zeigt, dass er eigentlich eine ständige, tickende Zeitbombe war und oder ist und war. Ja, das war halt so ein Ding. Ja. Genau.
Und
Banga. Ja. Banga, der alte Banger.
Ja, mittlerweile würde ich sagen, ich glaube, er kriegt dann wahrscheinlich das Soja-Treatment oder das Placebo-Treatment. Und wir werden, glaube ich, nicht mehr so viel von ihm hören.
Also, das Ding ist halt, Banga ist einer der wenigen Charaktere, von denen ich erwartet hätte, also ich habe erwartet, dass er stirbt. Ja, aber er ist halt nicht, also er ist ja, das können wir ja schon sagen, er wird halt praktisch dann, also Banga in der jüngsten Zeit, hast du ja schon gesagt, es gibt diese Scharade, dieses Fest zu Ehren von Anegion und die Scharade sieht so aus, dass er im Prinzip eins möchte und das ist halt ein super dummer Plan, er will also Jormak unter seine Fittiche holen und praktisch selbst einen Altrachen kontrollieren. Ja, die Geschichte, das ist gar nicht jetzt so spannend, was da alles passiert. Wichtig ist nur, dass ihr begreift, dass Banga also loszieht mit seinen Leuten und im Prinzip zu einem zur Eisbrut mit dazu stößt und die Char im Prinzip durch diese Verbindung mit Jormak, dem Altrachen, aufleben lassen möchte. Das Problem ist nur, dass nicht er ausgewählt wird als Champion, sondern er wird zur Stimme von Jormak. Das ist also sozusagen die größte Bestrafung für ihn.
Er ist ein Sklave.
Genau. Also die Stimme ist halt, wenn du jetzt nicht gerade Kaith bist, wie auch immer, wenn du nicht gerade Kaith bist, ist es so, dass du als Stimme im Prinzip, also du bist halt nicht mehr du selbst und der Altrach in dem Fall spricht durch dich. Und das Coole ist halt, also das, ich muss ja ehrlich sagen, wenn man sich mit Banga beschäftigt, merkt man halt, dass dieser Charakter sehr viel Tiefe hat. Oder eine sehr, sehr bewegte Geschichte zu zumindest. Und es wäre halt ganz cool, bei ihm würde es halt passen, wenn er jetzt diesen reflektierten Blick bekommen würde. Auf einmal sozusagen, hey Leute, ich habe jetzt gemerkt, vergangene Jahre, ich, oder er, vielleicht treffen wir ihn irgendwann, wie er bei Almoras Erinnerungsgrab sitzt und so sagt, fuck, was habe ich getan? Das wäre halt so, also das wäre halt so ein Charakter, den man praktisch, wie heißt denn das immer? Dieses, dass man ihn praktisch, das ist wie der Charakter, wie heißt du nochmal bei WoW? Die Dunkelelfin, na hier, du weißt schon,
ja.
Die immer wieder eine Rolle spielt, die praktisch, Bitte? Silvana, genau. Und zwar dieses, dass halt der Charakter wieder zurückgeholt wird im Sinne von, er ist gar nicht böse, er ist wieder gut. So, ne, dieses ja, Zurückholen in die Geschichte. Das
kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen.
Ich weiß, ja, aber er, ja, ich weiß nicht. Ich würde es mir irgendwie auch wünschen, muss ich sagen.
Ich glaube, die Arena hat das ja ganz schlau gemacht. Und also wir haben ja nicht mal mehr mitbekommen, was mit ihm passiert ist. Er war ja einfach nur weg aus diesem Käfig. Und es wurde ja einfach nur gesagt, okay, Yomak ist tot. Banga sieht jetzt echt scheiße aus. Also er hat irgendwie, also das wurde ja auch nur gesagt, er hat das nicht so gut vertragen, dass er jetzt.
Ja, aber wir wissen schon, dass er auch in Krankenhaus gebracht wurde. Also er hat überlebt.
Er wird behandelt oder hat überlebt, genau. Das wissen wir, aber hat Soja ja auch und die haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen, als POF draußen ist.
Es kann halt auch sein, dass vielleicht auch Charaktere wie Banga zum Beispiel, die dann so befreit werden aus dieser Klaue der Stimmenversklavung, dass die vielleicht ganz einfach für immer wahnsinnig bleiben oder so. Das kann ich mir halt gut vorstellen.
Bevor man das jetzt gesehen hat, dass ich nicht geglaubt habe, dass jetzt Rühlein zum Beispiel überlebt. Um das jetzt vorher zu sehen. Weil für mich ist das okay, wenn der Champion ist und der Drache stirbt, was dann. Also der Charakter, also Drülan, der war ja dann irgendwie nur noch so grau oder so. Ja. Und das war so ein Indikator für mich, okay, nee, also der kann ja nicht so weiterbleiben. Also man würde es dem immer ansehen. Deswegen muss man den auch töten.
Das Ding ist halt, muss ich halt fragen, lorebezogen, inwieweit diese Stimmen im Imprägnierung in dem Fall dich komplett mit der Magie erfüllt. Bei Rühlan war es ja einfach zu viel des Guten. Der war ja zu lange Champion schon. Weshalb er nach dem Tod trotzdem noch so wahnsinnig war. Leider ist Frame ja nicht gestorben. Aber bei Frame zum Beispiel hast du gemerkt, er war halt zu kurz und dann war die Magie ganz einfach wieder aus dem Körper draußen. So, bumm. Ja, einfach wieder raus.
Vielleicht war es auch die Plot-Armor bei Frame.
Ja, bitte, können wir ihn einfach selbst umbringen in unserer Lore hier.
Vielleicht kann er jetzt nicht mehr laufen.
Leute, wir werden, wenn wir zu den Nonnen kommen, einfach eine alternative Geschichte erzählen, in der Frame gestorben ist.
Hier
leider ist er gar nicht im Spiel. Wer ist Braham? Ja, Banga, also ein narzisstischer, zur Stimme von Yomak degradierter ehemaliger Blutlegion-Imperator, der in Unkleider gefallen ist.
Krieg der Chars.
Ja, genau. Achso, vielleicht nochmal ganz kurz. Banga, aber sehr cooles Charaktermodell und richtiges Scar-Charaktermodell. Ne, der hat so. Ja. Banga hat dieses, hat diesen ganz, ganz speziellen Kopf auch. Diese ganz spezielle.
Genau, das ist ja, was ich ganz am Anfang gesagt habe.
Wir haben das damals auch im Stream gesagt. Man weiß es nur, da hast du es auch geschrieben, hast auch gesagt, das ist einfach Scar. Das ist einfach Scar. Ja. Gut. Dann kommen wir mal zu Ryland, dem lieben Ryland. Ryland, man kennt ihn. Ja, Ryland, unser, auch ein ganz furchtbarer Charakter. Ich muss ehrlich sagen, ich sag's direkt von weg, Ryland, so ein richtiger.
Ist halt einfach Ridlock in klein.
Ja, aber Ryland hat halt einfach keine Geschichte. Ja, also wir nehmen jetzt Ryland mit rein, weil Ryland halt auch eine wichtige Rolle spielt in der Lore der Char in jüngster Zeit. Das Problem ist halt zum Beispiel auch, wenn du alte Charaktere nimmst, selbst aus GW1 oder so, da gibt's halt nicht viel Geschichte dahinter. Ne, das ist einfach so und ja, kommen wir einfach mal zu Ryland. Ryland auf jeden Fall der Sohn von Ridlock und Krezia. Zu Krezia kommen wir auch noch, zu Ridlock auch noch. Und Ridlock und Krezia haben den gezeugt. Aus, ich weiß nicht, aus Spaß, keine Ahnung, was das da sollte.
Arterhaltung.
Genau, und er wurde halt einfach auch natürlich direkt großgezogen in der Blutlegion und wurde im Prinzip eigentlich so gefühlt zum Sohn von Banga. Finde ich persönlich in der Geschichte, so wie er halt auch so rangezogen wurde von ihm. Und vielleicht eine ganz wichtige Geschichte gleich, Ryland, also als Kind von Ridlock und Krezia ist natürlich nochmal klar für euch auch jetzt als Hörer des Podcasts, dass die halt keine Verbindung haben, keine Eltern-Kinder-Verbindung, aber so hier noch, also ich habe immer das Gefühl, das ist noch eine stärkere Trennung als sonst, weil Ridlock so auf Krampf irgendwie gar nicht so. Also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die Char von Grund auf gar nicht dieses Bedürfnis haben. Vielleicht ist das so abtrainiert, ich weiß es nicht. Aber dieses die Vater-Kind-Beziehung wird halt bei Ridlock, Ryland und Krezia Ryland nochmal eine Rolle spielen, was irgendwie seltsam ist für mich persönlich. Also ich fand das ein bisschen komisch. Ja, du erinnerst dich vielleicht ans Ende dann, wo sie dann so tun, so nach dem Motto, hey, hallo, hier sind Mama und Papa, sei doch wieder lieb. Sei doch nicht bockig. So, das ist so ein ganz wieder Moment, weil nach dem Motto, also es gibt ja gar keine Familie für ihn. Das ist ja halt so ein Problem. Ja, auf jeden Fall, was wissen wir zu Ryland? seiner jungen Geschichte. Franz, was kannst du uns erzählen?
Wir wissen, dass, also wie du schon gesagt hast, er Teil der Blutlegion ist und, also wie wir ja schon im letzten Podcast erwähnt haben, jeder Char oder sowas wird dann quasi im Pharah in Gruppen aufgezogen und diese Gruppen bilden dann meistens Trupps, also Kriegstrupps, und er war quasi im Stahltrupp, also deswegen auch sein Nachname Stahlfänger, zusammen mit ein paar anderen Char, die man so tatsächlich auch kennenlernt, also beziehungsweise, ja doch, wir kennen eigentlich alle Mitglieder
des
Chars, des Stahltrupps, also namentlich waren das ja Cinder, Ranoa, Vision, Nicobar und Ryland.
Genau, du, ich, alle das sind fünf, ja genau.
Ja. Die fand ich so als Truppe, man hat sie ja in dieser Vision von Arine quasi kennengelernt, also wie sie oft Mission gegangen sind und wie sie untereinander sind, fand ich tatsächlich echt gut geschrieben. Also da hat man quasi mal so einen Einblick in so einen Trupp bekommen, also wie die miteinander Witze gemacht haben, wie sie aber auch ernst sein konnten. Also es war schon interessant, weil wir das so nicht kannten, wie die Chars untereinander funktionieren. Mhm. Wichtig finde ich, muss man erwähnen, natürlich, dass hier Ryland und Cinder quasi miteinander verpartnert waren. Also Ryland hat, meine ich, auch Strähnen von oder von Cinder quasi in so ein
kleines Fläschchen. Man weiß nur nicht, woher die Strähnen sind.
Ja. was quasi dann so sein Schatz ist.
Ja.
Und ja, aber seine wichtigste Rolle ist quasi eigentlich nur, wie du gesagt hast, der Sohn von Riddler und Kretzia sein. Für anderes war er quasi nicht bekannt und er wollte aus diesem Schatten treten. Er wollte halt nicht mit seinen Eltern assoziiert werden, hat sich dann natürlich deswegen auch in die Obhut von Banga gegeben und der konnte halt gut um den heißen Brei rumreden und da mit Ryland auf seine Seite bringen. Ja. Was ja auch dann dazu geführt hat, dass Ryland quasi dann Bangas rechte Hand wurde und dann den Krieg der Chars quasi mit ausgelöst hat oder mitverantwortlich dafür war, weil er ja derjenige war, der Braham quasi hintergangen hat. Und die ganze Eisbrutsaga spielt eigentlich nur damit, dass die zwei Eltern versuchen, dem Kind wieder Vernunft einzureden und das Kind die ganze Zeit sagt so, ihr habt recht, ich denke mal drüber nach, da passiert irgendwas, wo er dann wieder sagt, also wenn man kurz davor
das ist der. Weißt du, was mich das erinnert hat? An dieses typische Serienschreiben, wo du also im Prinzip in Folge 1 oder 2 die ganze Serie schon beenden könntest.
Ja, und dann musst du so wieder so weiter.
Kennst du diese Momente, wenn du praktisch dieses, Rüdiger, du könntest jetzt einfach den Krieg beenden. Ah, du hast recht, Mom. Und dann kommt jemand, hallo, ich bin ein Assassin, ich wurde geschickt, um den zu töten. Mit einem, oder ich töte jetzt jemanden, den du kennst, Rüdiger, mit einem Messer. Und dann sagt Rüdiger, siehst, ich hab gewusst, ich muss doch Krieg führen. Genau. Mama, ich bin weg.
Er wollte gerade den Vertrag unterschreiben, dass er jetzt auf unserer Seite ist. Und dann kommt Smodo, der größte Vollidiot der Chars. Finde ich auch echt gut, dass er tot ist. Er sticht erstmal das letzte, also quasi Rülands Freundin.
Richtiger
vor seinen Augen. Ja. Und dann ist er natürlich ausgerastet, wollte Smodo erstmal killen. Krezi hat ihn verteidigt und dann hat Rüdern quasi gemerkt, okay, so eine bist du also, Mutter, du beschützt den Mörder meiner Freundin, anstatt auf meine Seite zu gehen, und ab da war mir klar, okay, da wird niemals irgendwas passieren, dass er wieder auf unsere Seite kommt. Die anderen Mitglieder des Stahltrupps, um das jetzt auch schon mal quasi, also was die Zukunft des Stahltrupps ist, denn
die Zukunft,
die sind alle tot. Wir haben die alle während der Nieselwaldküste quasi, die restlichen verbleibenden Mitglieder außer Ryland und Cinder haben wir getötet. Die waren ja auch Bossgegner auf der Map. Mhm. Was ich tatsächlich echt krass fand, wenn man davor in der Story, also die Vision-Story war ja, glaube ich, eine Story, bevor Nieselwald rausgekommen ist. Und da wurden die ja noch so aufgebaut als Charaktere und man hat irgendwie ein bisschen Sympathie für die entwickelt und im nächsten Moment sind es quasi unsere Gegner gewesen.
Ich fand das ziemlich geil.
Ich fand das richtig gewagt.
Das Ding ist halt, vielen ist gar nicht aufgefallen, dass die Bosse die Charaktere aus dem Stahltrupp sind. Das ist der größte, das zeigt mir wieder, wie dumm, also es tut mir jetzt leid, Leute, aber wie dumm und mit Scheuklappen behaftet Leute durch diese Welt laufen. Das ist halt so traurig, wenn die einfach, da ist ein Legendary Boss 1, 1, 1, 1. Das ist so schade, weil das ist so, Weil einfach, also diese die Dramaturgie, dass der Held, wir reisen praktisch diese Erinnerung sehen, wie krass dieser Trupp so zusammengewachsen ist und dann müssen wir die töten. Wir müssen die umbringen, ja, weil sie im Prinzip ihrem Rüland folgen in diese Schlacht und das ist genau, schon krass.
Sie, also quasi, wir haben ja aus der ihren Sicht gespielt und sie haben sich auf den Krieg vorbereitet, der dann gegen uns war. Also,
genau.
Das, also, und es war ja nicht nur dieser Stahltrupp, zum Beispiel die ganzen Champions, die auf der Map erscheinen. Es sind ja auch Charaktere, die man zum Teil aus der Personal Story des der Char kennt. Also als ich die das erste Mal gemacht habe, habe ich den Namen gelesen und denke mir so, hä? Ich kenne die doch irgendwie. Hä, kommt die nicht in der Personal Story vor und war irgendwie unsere Verbündete, irgend so eine Pilotin?
Ja.
Und da, das zeigt dann nur wieder, dass quasi die Charaktere nicht vergessen sind von ArenaNet, sondern quasi wieder aufgearbeitet werden und jetzt in dem Fall quasi von Bunga rekrutiert wurden. Und das finde ich richtig krass, dass sie daran denken und das
sind so ja, wieder ein. Das zeigt vor allem, dass sie halt wirklich genau wissen, wer zu wem gehört. Das ist halt toll. Also das macht mir halt immer wieder Spaß, wenn man dann drüber nachdenkt, wie die halt wirklich diese Geschichte verknüpfen. Und ganz kurz nochmal als wichtiger Punkt auch, was wir halt auch nochmal haben, weil du jetzt so ein bisschen schon in die Gegenwart gesprungen bist, was alles super ist, nochmal ganz kurz zur Vergangenheit, ist halt auch der Typ, also dieser Ridlock-Typ gegen, also das ist ja praktisch, ohne jetzt Ridlock vorwegzunehmen, sage ich jetzt schon zum vierten Mal, aber er ist dieser Typ auch wieder gegen Autoritätsperson eigentlich, weil ja im Prinzip in seinem Verrat damals, er als Kleiner, sich gegen diesen Lehrer, ich sage jetzt mal Lehrer, den Primus gestellt hat, hat praktisch verhindert, dass der weiterhin diese Kleinen verprügelt, weshalb er im Prinzip auch seinen Namen bekommen hat und er hat im Prinzip diesen Lehrer, diesen Primus auch fast getötet, was also ganz, ganz klar wieder zeigt, dass er auch ein Kind von Ridlock ist. Er hat dieses Impulsive, weshalb vermutlich auch Bunga wiederum ihm zugetan ist. Ja, weil er halt auch für seine Sache kämpfen kann. Er ist halt voller Imbrunst dann dabei. Und Rüland ist hier, und das merkt man auch selbst in dieser Eisbrut-Saga dann, also auch in der Realität, in der Gegenwart, noch immer so toll. Also das finde ich halt wirklich, ich finde diese Szene so toll, wenn Cinder stirbt, nicht weil sie stirbt, aber weil man halt merkt, dass diese Verbindung trotz dieser verdorbenen Art und Weise durch diese Drachenverderbnis, dass das halt noch da ist, dass dieser Trupp, dieser Zusammenhalt des Trupps für ihn halt super viel bedeutet hat. Das war halt seine Familie. Ja. Und dieser,
also das hat mir auch echt leid, die Cutscene, dass sie...
Ja,
also,
und...
Also ich habe... Also das Modell war sowieso die Story über echt unsympathisch.
Ja.
Aber da, das war.
Aber können wir kurz mal sagen, weil es auch ein Lost in Lore Podcast ist, wie gut diese Sachen eigentlich geschrieben waren, dass das erinnert sich, das traut so, also nicht dieses, ja, alle tanzen in einem Kreis, wir haben alle Blumenkleider an, sondern diese, auch dass einfach diese wahllosen Aktionen, die ja wirklich, ich sage jetzt mal, realistisch denkbar sind, so ein bisschen wie dieses Ding von wegen, wir machen so ein bisschen Game of Thrones, da jeder kann sterben, das gefällt mir halt super gut, wenn du halt diesen Moment hast, wo du denkst, der macht das jetzt. Aus seiner Sicht als Charakter ist es logisch, dass das der Smudo macht, weil er halt so ein Affe ist. Aber ich hätte halt gedacht, dass Rinnet niemals dazu fähig wäre, das zu tun. Und in dem Moment habe ich zum Beispiel auch ein bisschen Mitleid gehabt mit Rüdern, muss ich ehrlich sagen. Also in dem Moment habe ich zum Beispiel auch gesagt, natürlich war das natürlich auch schön gemacht, damit er halt wieder böse sein kann. Aber das war halt so eine. Die Reaktion von ihm war eigentlich klar. Ja, also das war. Ja,
man hat ihm gewünscht, dass er quasi mit Cinder wieder vereint.
Ja, genau. Und
da war ja klar, okay, jetzt gibt es für ihn kein Zurück mehr, nachdem er hat quasi alles verloren, was ihm wichtig
war. Ja, genau. Und daher, wie gesagt, und diese Beziehung auch zu seiner Mutter ist natürlich von keiner Bedeutung. Ja, deshalb war klar, dass das auch nichts mehr wird. Und das macht ihn doch schon sehr krass. Krass macht ihn aber auch, dass er halt zum Champion des Altrachen wird in der Eisbrut-Saga.
Gute Überleitung.
Und da verliert er aber ein bisschen an Tiefe dann, ganz klar. Das liegt natürlich auch an der Story an sich. Das heißt, ihr wisst ja vielleicht, dass in der Eisbrut-Saga wir werden noch über die Eisbrut-Saga nochmal eine Lore-Folge machen und darüber sprechen, was da passiert. Da ist natürlich das alles jetzt hier dann rausgenommen, ne, was ihr jetzt gerade hört.
Also werden wir keine Lore-Folge
machen. Nein, ist Rüdland halt einfach leider dann so gesichtsloser Champion des Altrachen fertig. Da ist halt nicht mehr viel.
Ich finde halt auch die Eisbrut-Saga gegen Ende einfach sehr, sehr...
Gerusht, ja, das ist halt so. Aber das ist halt auch genau das, was klar ist, als Champion eines Altrachen bist du halt nicht mehr du selbst, Punkt. So, deshalb ist klar, dass er dann auch nicht mehr groß sagt, dass er nicht in der Ecke sitzt und weint, sondern dass er halt einfach nur noch kämpft und das war's dann.
Ja.
Ja, Rüdland, meine Damen und Herren. Ja.
Stirbt am Ende, wird von seinem Vater getötet, als er Grayser töten will.
Das wollte ich noch bei Ridlock sagen. Aber gut, das ist vielleicht hier passender. Ja, stimmt. Ja. Du hast schon recht.
Und ansonsten, ich finde es krass, dass er, bevor er Champion wurde, quasi teilweise noch in Anführungszeichen jetzt menschlich gewirkt hat, weil er ja zum Beispiel quasi derjenige war, der bei Almoras Tod mit beteiligt war, aber anders als Banker hat er sich noch darum, oder er hat sie als wichtigen Charakter oder wichtige Persönlichkeit wahrgenommen, die sie war. Ja. Banker hätte sie ja liegen gelassen zum Beispiel, Rüland hat es ja nicht gemacht. Näher müssen wir jetzt da nicht drauf eingehen. Und was ich krass finde, ist, dass, also, ja, es klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich finde es gut, ich finde es gut, dass das ArenaNet so gemacht hat, dass ein Char, der normalerweise mit Feuer assoziiert wird, der Eisdrachen-Champion wird und ein Norn, der im Schneegebiet lebt, also natürlich was mit Eis zu tun hat, ein Feuerdrachen-Champion.
Ja, diese
einfach Mais, Big Brain Move von ArenaNet. Wirklich. Ich bin wirklich leicht zu beeindrucken.
Ja, du bist eigentlich gerade der, der immer kritisch ist, ne? Also, aber diese Ambivalenz, die haben die. Die Ambivalenz, du bist schon klein und du bist ein Miesepeter.
Nein, überhaupt nicht.
Du bist ein Miesepeter.
Verbiete mir, dass ich das gesagt habe. Weil immer,
du bist ein Miesepeter, der ein Trinket-Skin-System haben möchte, Franz.
Ja, das ist auch super wichtig. Aber immer, wenn ich Kritik äußere, dann ist sie begründet. Und dann ist es aus meiner Sicht auch einfach richtig. Ja. Und dann verbiete ich mir, dass mir unterstellt wird, dass ich immer gegen den Strom
schwimme. Leute, es wird... Komm zu dir rüber. Ja, okay. Aber die Ambivalenz, das muss man einfach mal sagen, ist halt wirklich, wirklich toll. Das passt halt wirklich gut rein immer. Und die schaffen es halt immer mit solchen, ja, mit solchen Momenten der Zerrissenheit und der Problemlagen, das eben auch anzuheizen. Was ich nochmal ganz kurz erwähnen möchte, ist trotz allem bei Rüland, und das ist genauso, was du auch gesagt hast, bevor er zum Champion wird, ist auch toll, dass er halt immer wieder so ein bisschen Zweifel zeigt. Also er zeigt halt auch, dass er eben, das ist vielleicht auch so ein bisschen auch von seinem Vater, seiner Mutter kommt, dass er halt noch immer so dieses, was du sagst, Menschlichkeit, also die, vielleicht sagen wir einfach Humanität, er ist eher noch, er ist so ein bisschen human und ist immer dieser, ja, müssen wir die jetzt wirklich, ich weiß nicht, Banga, sollten wir wirklich, und dann sagt Banga immer,
ist schon krass, dass sie da einfach liegen bleibt.
Und ja, und Banga sagt immer, ey, Junge, du bist doch klein, lass mal den Vater entscheiden, so nach Motto. Ja, das ist halt ein bisschen, naja. Okay, Banga. Und Rüland weg? Ja. Nee, Banga und Rüland meine ich jetzt. Und jetzt kommen natürlich in der Abfolge, springen wir jetzt einfach mal zu Rülands Mutti, würde ich sagen. Ja, und ich weißt du was, wir können Krezia und Ridlock auch ganz gut verbinden. Ich würde sagen, wir machen eine kleine, gerade bei der frühen Geschichte der beiden, müssen wir sowieso zu beiden was erzählen. Ja, also jetzt diese Krezia-Folge, der Krezia-Teil wird eher so ein Krezia-Ridlock-Teil, kann man fast schon sagen.
Ja, zu Krezia an sich gibt es, abgesehen von der Story, tatsächlich gar nicht so viel. Deswegen würde ich das alles bei Ridlock einfach...
Krezia, okay. Frau Steinklanz und der gute Ridlock sind also bekanntlicherweise oder hatten mal Techtelmechtel. Daraus ist Rüland entstanden, ja, und ihr wisst es ja, wie es ist bei Techtelmechteln, da ist halt nicht viel zu machen, im Sinne von, da wird halt dann am Ende auch nicht sich ums Kind gekümmert, und die beiden waren auch Teil des gleichen Trupps, ganz wichtig. Ja, das heißt, wie hieß denn der Trupp nochmal, Franz?
Das war natürlich der Steintrupp, deswegen ja auch Steinglanz und Brimstone.
Genau, das ist also nochmal ganz wichtig, vielleicht auch nochmal als Hinweis, weil wir das bei der Kultur haben wir das erwähnt, bei der Char-Folge, dass also die Char, wie gesagt, keine Familiennamen haben, sondern Truppnamen. Der Trupp ist ihre Familie. Ja, das ist ganz wichtig. Und Krezia, haben wir schon gesagt, ist also, wie gesagt, in ihrer Geschichte dann irgendwann zur rechten Hand von Banga aufgestiegen, war im Prinzip, man kann fast sagen, kennst du bei James-Bond-Filmen immer vom Bösewichten gibt es immer den Sicherheitschef? So der Typ, der dann immer seine Schergen losschickt, um den Boss zu schützen. Genauso war Krezia im Prinzip. Also sozusagen der Charakter, der dafür sorgt, dass es Banga an nichts fehlt. Ja. Was bei Krezia sehr besonders ist, sie ist im Prinzip eine sehr, sehr krasse Spionin, wenn man so möchte. Eine sehr krasse, intrigante Person, aber die es halt nicht macht, weil sie bösartig ist, sondern für ihren Auftrag. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit dem Auftrag an, weil wir wissen leider über ihre Geschichte nicht wirklich viel, ja. Außer ihre Geschichte zur Flammenlegion. Die Geschichte zur Flammenlegion ist ja ganz spannend, ihr erinnert euch, die Flammenlegion, bösartig, Bam Bam, Schamane, Titan, Zerstörer, alles kaputt, Brand, Feuer und das war's. So. Und was wissen wir denn über Krezias frühe Geschichte, Franz?
Also, wie du schon gesagt hast, wirklich viel wissen wir ja nicht. Wir wissen ihre, also Grecia, weil du ja gesagt hast, Mitglied der Blutlegion, das war nicht immer so. Denn Grecia und ihre Mutter, ich meine, beide sind quasi zu dem Trupp dann dazugestoßen, aber die haben der Flammenlegion angehört. Das ist auch der Grund, warum Grecia eine Elementarmagierin ist, beziehungsweise Magie anwendet. Also wir haben ja schon letzte Folge erwähnt, dass das nicht üblich ist für Chars, dass sie jetzt irgendwie Magie benutzen, und wenn sie das gemacht haben, dann waren sie Teil der Flammenlegion. Das ist eben bei Grecia auch der Fall. Also sie ist Elementarmagierin, früheres Mitglied der Flammenlegion, und ja, das wurde mehr oder weniger. Also sie hat nie vergessen, wo sie herkommt, also dass sie Teil der Flammenlegion ist und alles Mögliche, aber sie hat sich davon nicht beirren lassen und eben bis dazu dann auch geschafft, oder deshalb das geschafft, dass sie dann ja der Blutlegion angehört. Und Banga hat ihr dann ein Stück weit schon unter die Arme gegriffen, um quasi, ja, ich will die jetzt nicht unterstellen, aber er hat sie schon, also er hat, glaube ich, schon einen gewissen Wert in Grecia gesehen und wollte diese Person dann quasi einfach auf seiner Seite haben. Und das führt ja dann dazu, übrigens am Rande nochmal erwähnt, Grecia wird der Klasse als Elementarmagier ja gar nicht gerecht, denn die ist ultra OP in der Story und das sind Elementarmagier nicht.
Ja, also Grecia müsste eigentlich besonders Skills haben im Downset, dann wäre sie halt sehr passend, aber
Ja,
sie
die
ist halt
ist nie
leider
im
zu stark,
Downset,
ja, das ist
nie.
das Problem.
Als Elemain finde ich das ungerecht. Das würde ich
Großer,
nicht bekommen.
großer, großes Plothole, leider, in der Geschichte. Schade. Was ich, ganz, ganz kurz, können wir vielleicht noch darüber sprechen, dass wir haben ja, also man merkt ja vielleicht jetzt, habt ihr vielleicht schon gemerkt, Überraschung, dass die meisten Char durch ihre frühe Kindheit in diesen Pharahs immer geformt werden. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen würdest, Franz, dass ich jetzt das wegnehme.
Nee, sprich ruhig
Okay.
weiter.
Und das Spannende ist halt, dass die, also das ist halt auch so typisch, dass Ridlock dann auch so ein Held wird und auch Grecia so eine Heldin ist. Die werden halt im Prinzip im Pharah großgezogen oder werden da groß, wachsen auf, werden fertig gemacht, verbünden sich miteinander und bilden dann auf einmal so einen richtig krassen Trupp. Praktisch die Loser wehren sich und werden zu den krassesten Schweinen. Und das Coole ist an dem Trupp von Ridlock, dass er halt genauso wie auch jetzt zum Beispiel bei Rünand einen Trupp hat, gemischt mit Weibchen und Männchen. Und was?
Weibchen
Ja,
und
weil es
Männchen.
Katzen sind, Mann, es sind einfach Katzen so. Auf jeden Fall ist das cooler, halt, dass sie praktisch da dadurch auch schon in früher Zeit, also ich habe das Gefühl, gerade bei Ridlock, auch wenn man auf die Geschichte dann schaut mit der Klinge Schicksals, dass für die halt dieses gemeinsam stark sein noch eine ganz andere Rolle einnimmt, als es bei Banger, der ganz einfach nur alleine stark sein will, dem einfach alles andere egal ist. Das ist halt bei dem, deshalb ist auch so diese, ich sage jetzt mal, so eine Form von Menschlichkeit, von Humanität, denen innewohnt, weil sie sich halt Sorgen machen um ihre Freunde, genauso wie Ryland als Kind von Grecia und Ridlock sich halt Sorgen macht um seinen Trupp.
Genau.
Ja, und das ist halt sehr, sehr typisch auch für diese Familie der Ridlock-Grecia-Primstones, dass die halt alle drei so ein bisschen eigentlich auch, ich sage jetzt mal, umsichtiger sind. Ganz, ganz klar. Und genau, und aufgrund ihrer Geschichte, also Krikitz ist halt eigentlich Flammenlegion angehörig und Ridlocks ja, großen Fähigkeiten, macht Banga mit ihnen was? Das ist ein ganz wichtiger Moment. Was macht er mit denen?
Also er hat sie ja. Naja, also es war schon shady, was er gemacht hat. Er hat sie, die sind ja beide auf diese Mission geschickt worden, beziehungsweise Grecia war ja quasi undercover als Spionin in der Flammenlegion, um quasi für Banga dort Informationen zu beschaffen. Und ich weiß gerade gar nicht, wie Ridlock dann dazu gekommen ist in die
Achso,
Flammenlegion.
naja, also es ist so im Prinzip, dass, also der Punkt der war, dass im Prinzip Krezia ganz einfach das infiltrieren konnte
Ja,
und
genau.
Banga sag ich schon, Ridlock war einfach nicht da, also der war im Prinzip so ein bisschen so außen da dabei, da hat sie ja auch im Prinzip in der Geschichte, bei der Flammenlegion ist es ja dann so, dass sie im Prinzip undercover das alles macht und Ridlock, wie wir ihn kennen, das halt gar nicht kann. Und im Prinzip auch gar nicht mit an diesen an der Mission beteiligt ist. Ich gehe davon aus, er war im Prinzip draußen und hat gewartet. Also im Sinne von, er hat im Prinzip, er war für den Notfall dabei. Sie hat ihre Mission erfüllt, also mit diesem ganzen, also hat Pläne gestohlen, hat das, was wir übrigens auch machen. Das ist vielleicht ganz, ganz spannend. Wenn ihr
Beim Herzchen seid.
Nee, nee, nicht beim Herzchen. Wenn man, das machen wir mit dem weißen Mantel. Wenn wir im Doriksee sind, so, machen wir in der, da infiltrieren wir in der weißen Mantelfestung genauso wie im Prinzip.
Also doch beim Herzchen.
Ja, bei dem Herzchen, genau. Wie Kretze die Flammlegion infiltriert. Das heißt, wir vergiften Essen, wir stehen irgendwelche Pläne. Und dann passiert aber was, was typisch Ridlock ist. Was passiert nämlich? Er sieht, dass die Flammlegion Suhutin zurückgebracht hat. Vielleicht noch ganz kurz die Geschichte. Wir haben das, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben bei Suhutin. Ja, wir haben das ganz kurz erwähnt. Suhutin also wurde von den Flammlegionen im Ring des Feuers wiedergefunden. Da ist es ja verloren gegangen, das Schwert, und wurde also zurückgebracht. Und auf dem Weg praktisch zu dem Imperator der Flammlegion bekommt Ridlock eine großartige Idee, nämlich welche?
Dass er sich das Schwert gönnt.
Ja, einfach dieses, sag mal, ganz ehrlich, Kritzian, wir sind hier zwar undercover und so, aber lass doch einfach mal alle Wachen töten und das Schwert klauen.
Genau, und deswegen habe ich kurz gedacht, dass Kretzer quasi die Mission hatte, Undercover-Mission, und er quasi unabhängig davon einfach dazugestoßen ist und dann da
eingebrochen. Nee, die wurden beide hingeschickt. Ich glaube, genau, pass auf.
Deswegen habe ich ja nochmal nachgefragt.
Was ich halt aber auch mir vorstellen könnte, was, wenn Banga wusste, dass das Schwert dahin auf dem Weg ist, und er wusste, dass Ridlock der Charakter ist, der angreifen würde, das Schwert sich holen würde. Kretzer wäre der Charakter, wie sie gesagt hätte, nee, lass mal, wir haben eine Undercover-Mission. Also er hat praktisch beides mit einem Schlag geschafft.
Ja, und weil Kretzi natürlich, anders als Ridlock, natürlich dieses alte Char-Bild vertritt und der Trupp und die Mission das wichtiger sind als andere Angelegenheiten, hat sie natürlich Ridlock indirekt verraten, sage ich jetzt mal. Mhm. Also sie hat ihm ja dann ins Bein gestochen und dann den Alarm ausgelöst, um ihre Undercover-Mission nicht aufliegen zu lassen. Das wäre ja dann quasi ein Fehlschlag für sie. Und da könnte sie ja Banga nicht unter die Augen treten. Und so hat sie quasi einfach nur Ridlock ans Messer geliefert und war fein raus. Also wenn sie quasi den verrät und die Alarm schlägt, dann ist das schon ein sehr gutes Alibi für sie.
Ja, genau. Und das Ding ist halt aus, also gerade auch, weil ja im Prinzip, also der Auftrag, das Oberste auch ist, ist die Reaktion von Kretzi eigentlich logisch gewesen. Ja, weil, aber was ich halt gut fand, ist auf jeden Fall dieser Punkt von wegen, du würdest halt so denken, die hatten was miteinander, irgendwie Liebe und so. Einfach nein, null. 0%, so nach dem Motto, ja gut, dann verrate ich es über Ridlock, wenn mein Auftrag dafür weiterläuft, easy. Macht sie einfach. Ja.
So, oh, ich hoffe,
das war's. Ja, und genau, und Kretzia, natürlich ganz, ganz krass, durch ihre jahrelange Erfahrung auch den Kontakt direkt zum Imperator, hat sie es im Prinzip natürlich dann geschafft, auch mit sehr wertvollen Informationen zurückzukommen, ne? Schafft es dann natürlich auch ganz, ganz klar dadurch auch Banga zu überzeugen. Banga wusste mit Sicherheit auch, dass diese, ich sage jetzt mal, der Verrat Kretzias an Ridlock Teil der Missionserfüllung war, dass das halt notwendig war. Und das Ding ist halt, Ridlock hat die Geschichte aber niemals wirklich verkraftet, wenn man ehrlich ist.
Ich weiß nicht ganz genau, ob er weiß. Das, also deswegen war dieses, warum ich gedacht habe, okay, vielleicht wissen die gar nicht, dass sie auf, oder sind nicht auf der gleichen Mission, also ob der wusste, dass sie undercover da ist auf einer Mission und er hat da nicht gecheckt hat, okay, ich habe hier eine Mission, die will die quasi das nicht auffliegen lassen und macht das. Also er hat das wahrscheinlich direkt persönlich genommen. Also
ja, aber weil Ridlock auch Ridlock ist. Das ist halt auch, der ist halt auch nicht gerade der Hellste. Es tut mir auch leid, das ist halt dieses typische, nee, bin ich jetzt aber wütend. Sorry, aber also, da bin ich jetzt, nee, ganz ehrlich, lass mal. Ja, und genau, das Ding ist vielleicht nochmal ganz wichtig, eigentlich macht Kretz ja sonst nichts mehr. Also eigentlich.
Bis zu 1% sage, macht sie da nichts mehr.
Also sie ist im Prinzip recht hart vom Banga. Das finde ich halt auch ein bisschen, also strange finde ich zum Beispiel, dass Kretzia, also man merkt ja auch, die ist halt relativ, also sie hat sofort verstanden, dass Banga halt ein Problemfall ist. Ja. Und was ich ja halt nicht ganz verstehe, ist, dass Kretzia so lange, also Kretzia, das muss man auch dazu sagen, greift auch oft ein, um die Machenschaften von Banga abzuschwächen. Banga wollte zum Teil zum Beispiel auch schon mal die schwarze Zitadelle angreifen und bombardieren. Und Kretzia ist im Prinzip schon, ich sage jetzt mal, auch die Vernunft von Banga. Ja, und durch das Weggehen von Banga fällt die Vernunft weg, merkt man ja auch. Krizi wäre bestimmt auch von Banga umgebracht worden, keine Ahnung. Und das heißt im Prinzip, Krezia und Ridlock treffen sich wieder und die haben halt ein sehr kaltes Verhältnis. Man merkt aber, über die Zeit wachsen die wieder ein bisschen zusammen.
Ja.
Na, so, das ist so ein bisschen das Ding. Und ja, am Ende der Geschichte ist Krezia einfach auch, also im Prinzip macht sie wirklich nichts mehr auf dem Weg dahin. Sie fungiert dann irgendwann auch als Imperator der Blutlegion, muss man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, wann das soweit ist, in welcher Folge das war, aber im Prinzip übernimmt sie die Rolle, die
ich glaube, als Banga hatte. Angeboten wird, dass sie kein Uhren wird.
War das das? Ja? Ja, ja, okay. Ja. Genau, und also somit also steigt praktisch Krezia als rechte Hand des, ja, Imperators der Blutlegion auch richtig zum Imperator der Blutlegion auf. Ich weiß gar nicht, inwieweit das auch irgendwie mal, ob es da auch mal Wahlen gab bei den Char, keine Ahnung, nee, aber. Also
ich denke mal, das ist quasi automatisch
einfach,
so, weil sie quasi die zweite Gestellte war, von ihm ausgewählt. Ja. Das ist ja wie bei den Wachsamen auch mit Larantir, dass er jetzt quasi der neue Anführer ist, weil er die, oder die rechte Hand von Almora war. Ja. Aber sie hat halt wirklich. Also sie war dafür verantwortlich, dass Rüland am Ende gestorben ist, weil Rüland sie töten wollte. Also wäre sie nicht da gewesen, wäre Rüland vielleicht nicht gestorben. Und sonst, es war halt einfach so eine Mutter-Vater-Kind-Story am Ende. Wirklich, dass sie dann so am Ende getrauert haben, so, oh, wir konnten ihn doch nicht überzeugen. Scheiße, wir haben als Eltern versagt. So, mutig, das so jetzt erst zu erkennen und nicht vor 20 Stories, aber
ja.
Weiß, aber ich fand sie als Charakter, ich fand, sie hat was Neues reingebracht als Charakter. Und ich finde auch gut, dass sie jetzt Imperator geworden ist, weil wir uns ja gut, also der Spielercharakter versteht sich ja gut mit Krezia. Oder wir haben ja auch ein Stück weit eine Geschichte oder irgendwie gerade jetzt mit dem Kind. Wir können da nachvollziehen, wir haben viel miteinander erlebt. Das wird uns wahrscheinlich auch zugutekommen, wenn wir in die Zukunft schauen.
Das Ding ist halt bei Krezia auch, also das ist zumindest der Punkt, der mir da einfällt gleich wieder, ist, dass Krezia auch zum Teil dann eben auch ihrem Imperator trotzdem loyal bleibt, aber eben dann in dem wichtigen Moment die richtige Entscheidung trifft. Das macht sie halt als Charakter sehr wichtig, ganz einfach für das Zukommende. Genau. Ja, und
sie ist halt Flammenlegion-Herkunft und ich glaube, dass sie, also die Flammenlegion wird oder ist ja mittlerweile durch jetzt hier Grotmar und alles Mögliche wieder ein Stück weit etabliert worden oder herangetastet. Also es wird herangetastet, dass sie jetzt wieder als Teil angesehen wird. Und ich glaube, wenn Krezia als Chefin der Blutlegion quasi da mitredet, haben die Flammenlegion Oberhäupter, also Ephraim, hat er dann bessere Chancen, irgendwie auch Gehör zu finden.
Aber Ephraim ist halt auch eine richtig coole Sau. Also ja. Ephraim ist eine richtig coole Sau. Und das Ding ist halt genau das, was du sagst. Krezia ist halt aufgrund ihrer Geschichte und auch ihrer Übernahme der Blutlegion, die ja wirklich sehr stark ist, eine sehr starke Macht ist, auch wirklich jetzt hat sie halt auch ein bisschen mehr Gewicht als jetzt zum Beispiel vielleicht die Stimme der Asche-Legion. Obwohl die eigentlich alle. Also das Coole ist, was
oder Stahl.
Ja, oder das Ding ist halt jetzt, Eisenklon, genau. Was jetzt gerade so durchkommt, dass die ganzen Anführer der Legion eigentlich sehr, sehr, ich sage jetzt mal, erträglich sind. Also ja, wirklich sehr also cool zum
sie
Teil.
Sie wechseln quasi durch, also die ganzen Idioten sterben.
Genau.
Also Valise
das ist Beispiel, eigentlich, ja.
mit der haben wir uns ja gut verstanden und die hat ja auch humane Ansichten und ich glaube, da wird einfach so dieser Generationswechsel, der innerhalb der Imperatoren stattfindet, ist eigentlich gut und darauf hin arbeiten zu können, dass die Chars jetzt vielleicht wieder vereint kämpfen oder wenigstens die gleichen Ansichten vertreten.
Ja.
Dann bleibt jetzt nur noch, jetzt bleiben noch zwei Charaktere, die letzten hätte ich fast noch vergessen.
Ja, Ridlock haben wir jetzt noch dabei. Ridlock haben wir ja ist im Prinzip die junge Geschichte schon erklärt mit Krezia, ne? Also Ridlock und Krezia im Steintrupp und wie gesagt sind aufgewachsen. Und Ridlock, ganz wichtig, das muss man halt dazu sagen, ist halt als Charakter sehr speziell. Das wisst ihr auch alle hoffentlich, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Er ist halt zum Teil so speziell, dass man sagen kann, er nervt vielleicht auch ein bisschen, aber er ist halt immer, ich sage jetzt mal, Ridlock bleibt immer plausibel für mich persönlich. Er ist halt nicht irgendwie dumm und dämlich. Und ihr wisst jetzt zumindest, wie er zu seinem Schwert kam. Also zu Sohutin. Wir haben es gerade erklärt, er hat also das Schwert dann getragen. Er kam dann zurück von der Mission und war im Prinzip dann sozusagen die Speerspitze von Banga. und war auch der, der wirklich ganz aktiv gegen die Flammenlegion gekämpft hat. Und daher kommt auch seine krasse Reputation als Kämpfer und auch dann eben sein Aufstieg zum entsprechenden Ridlock Brimstone, den wir heute kennen, weil er eben wirklich ein hochdekorierter Kämpfer war an der Front für die Blutlegion. Aber, und das wissen wir aber auch, er ist halt auch ein, er ist so eingebildet, dass er halt einfach sich gegen alle aufgelehnt hat und am Ende auch eins gemacht hat, hat im Prinzip mit seinem Vorgesetzten gebrochen. Das bekommen wir auch mit. Ihr erinnert euch vielleicht auch nochmal zurück an, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, als er in die Flamme Schwarze Zitadelle gerufen wird. Ich glaube, Staffel 3 der Lebendigen Welt war das, wenn ich mich nicht täusche, dass er dann hingerufen wird, dann muss er halt im Prinzip Rede und Antwort stehen und er lässt halt per se, er lässt sich von niemandem was sagen. Das ist halt so ein ganz typisches Beispiel. Er ist halt wirklich so, er ist komplett resistent gegen Autorität. Ja. Ich meine, obwohl, ich weiß nicht, ob wir Autorität, nee, wir sind eher ein Freund als Held, als Spieler, oder?
Ja, ich glaube nicht, also ich glaube aus, ja, das ist, wir haben ja auch ein ganz schwieriges Autoritätslevel. Also,
ja.
Wir sind nicht wirklich höher gestellt, aber wir, uns wird mehr Macht zugesprochen, als wir eigentlich haben. Und deswegen ist es, glaube ich, für Ridlock da okay, wenn wir jetzt irgendwie ihm was sagen. Oder vielleicht sieht er auch uns als fähig an und die Vorgesetzten nicht. Das kann ja auch sein.
Mhm. Ja, und auf jeden Fall, also was dann natürlich der Punkt ist, ist im Prinzip, dass er, das ist halt auch ganz, ganz spannend, er ist einer der wenigen Chars, die sich dann auch ganz aktiv natürlich in ihrer Geschichte mit den Menschen auseinandersetzen, der sogar ein bisschen was über die Menschengeschichte lernt, sich damit beschäftigt und eins macht, und zwar, also ihr wisst ja vielleicht, er hat also ein ganz krasses Problem damit mit Banga auch, wegen dieser Tour, die er machen muss durch die ganzen Legionen und wird so vorgeführt, ah, hier, guck mal, ich bin, also man muss dazu auch sagen, dass Ridlock halt auch nichts von der anderen Legion gehalten hat. Und praktisch durch alle Legionen durchgehen musste und so nach Motto, hey, ja, hi, ich bin euer Held, cool, ja, jubelt mir zu, dumme Arschlöcher. So, das ist praktisch Ridlock in seinen jüngeren Jahren gewesen. Und das Spannendste, finde ich noch immer in der Geschichte, ist ja, also, ne, wir wollen jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber er ist ja Teil in der Klinge des Schicksals, also der Verbündung, Verbrüderung, sage ich schon fast, weil es ja auch eine Art Trupp ist, von Menschen, Silvari, Asura, Norn, und in dem Fall auch von den Char, die also gemeinsam gegen den Altrang Krakatorik antreten, gnadenlos versagen. Und bevor das aber so weit kommt, und das ist ganz, ganz spannend, ist es so, dass er im Prinzip eine Bruderschaft eingeht mit Logan.
Ja, einem dem, Menschen.
Dem Barfußliebhaber. Und Logan und er, also im Prinzip wird Logan, das ist halt eine super krasse Ehre und eigentlich ein Unding, Logan wird im Prinzip ein Mitglied, wenn es auch eher so ein Ehrenmitglied ist, der des Steintrupps. Denn was machen sie, Franz?
Ja, es hat er, ich weiß nicht, ob er so einen Anhänger bekommen hat oder
genau,
sowas.
Genau, also er hat einen Anhänger bekommen, also Logan von Brimstone, und Logan hat Brimstone, ja.
Diesen Schal.
Er hat den Schal geschenkt, den er von wiederum von Königin Shanna hat. Das heißt, eigentlich hat Logan eigentlich hat Logan ihm, ich wollte gerade sagen, dass ich habe mich eigentlich gesagt, er hat ihm sein Taschentuch geschenkt. So, sag mal, Logan, warum ist denn das, warum kann man den Schal nicht mehr auseinanderziehen? Der ist zusammengenäht. Auf jeden Fall. Also, das ist halt eine super krasse Geschichte, weil im Prinzip.
Ich finde es krass, weil sie ja am Anfang sogar noch verfeindet waren. Also, Logan hat ja quasi Ridlocks Trupp getötet. Beziehungsweise Teile davon, und dann haben sie ja gegeneinander gekämpft, dann hat sie den gleichen Feind und so bla 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 bla. Und dann am Ende sind es Best Buddies bis Tag X
gewesen. Ja, also was vielleicht noch ganz wichtig ist, also Logan und Ridlock haben ja gegeneinander gekämpft, aber sind auch als einzige von ihrem Trupp übrig geblieben. Also beide haben überlebt. Also im Prinzip ist, also der, dieser, wir haben jetzt über die Klinge des Schicksals würde ich ja nochmal eine eigene Folge machen.
Ja, deswegen wollte ich das nicht nochmal.
Genau, genau, nur dass ihr wisst, dass die beiden halt auch wirklich, also eigentlich auch sich umgebracht hätten fast. Ne, das ist vielleicht, also das ist wieder so diese Ambivalenz, dieses Gegensätzliche von diesen sehr krassen, einschneidenden Momenten, das haben halt alle Figuren, die eine wichtige Rolle spielen, auch erlebt. Ja, und ja, dann ist er halt, das ist halt so ein Ridlock-Ding, da macht er halt ganz viele Dinge. So, ja, also zum Beispiel ist es auch so, der persönlichen Geschichte spielen wir auch. Dann rettet Logan wieder ihn. Das heißt, die wachsen auch wieder so ein bisschen zusammen. Das Problem ist nämlich, nach dem Scheitern gegen Krakatoa sprechen sie nicht mehr miteinander. Und Ridlock ist so ein richtiger, garstiger Dude. Also er bleibt auch so ein garstiger Dude. Und ja, was er aber auch machen möchte, und das ist ganz spannend, er will in seiner Geschichte irgendwann dann auch mal das mit den Geistern beenden. Ihr wisst ja, vielleicht gibt es so eine kleine Storyline, erzählen wir jetzt noch nichts davon. Auch dazu werden wir auf jeden Fall mal eine kleine Story machen, wenn wir über die lebendige Welt sprechen. Da will er im Prinzip den Ort Ascalon reinigen und fällt in die Nebel.
So. Er ist gesprungen.
Ja, also ja, er springt rein. Das heißt also vielleicht ganz kurz nochmal, Ridlock macht wirklich nichts weiter als erst der Schoßhund während der Story in GW2 und macht halt alles mit so ein bisschen. Aber es gibt dann so ein paar Momente, wo er so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eigenständig handelt. Das macht er vor allem kurz vor dem Add-on Heart of Thorns, indem er also in die Nebel springt, weil er dem Schwert hinterher springt. Das heißt, Suzuhithin fällt rein in die Nebel und dort passiert was, Franz? Auch vielleicht, weil das haben wir auch zum Teil schon erzählt. Ja,
haben wir schon erwähnt, dass er quasi der Auslöser für das zweite Addon Path of Fire war, denn er hat dort Balthasar befreit. Denn Balthasar war von den anderen Göttern dort entkräftet und gefesselt in den Nebel zurückgelassen. Hat gesehen, dass da Suzuhithin liegt und Suzuhithin, wie auch Magdir, war ja ein Geschenk von Balthasar. Dementsprechend konnte Balthasar die Flamme wieder entfachen von dem Schwert, was in den Nebel ausgegangen ist. Fand Ridlock ganz geil, dass das Schwert wieder brennt. Hat ihn, also Balthasar war halt
ganz geil. Hinsicht,
einfach nur ein alter Mann, der gefesselt war. Und Ridlock, wie er halt so ist, hat sich nicht dafür interessiert, warum der überhaupt da gefesselt war. Hat ihn natürlich befreit. Was dann dazu geführt hat, dass Balthasar freigekommen ist. Und dann die ganze Geschichte in POF und Living Story und alles Mögliche. Und da, bevor das überhaupt alles klar geworden ist, ist hier erstmal Heart of Thorns rausgekommen und in seinen Nebelbahn oder also durch die Nebel.
Sein Nebelbahn, der war einfach die ganze Zeit auf Truhe.
Quasi hat er nochmal genau den gleichen Charakter erstellt, gleicher Name, gleiches Aussehen, nur statt Krieger ist es jetzt ein Wiedergänger geworden. Also er hat quasi einfach mal die Klasse gewechselt. Und ist quasi als Wiedergänger mit besonderen Kräften. Er hat ja am Anfang noch diese Augenbinde gehabt. Und klar, mit Heart of Thorns wurde ja die Klasse eingeführt und er war dann quasi das Vorzeigemodell der Wiedergängerklasse. Und hatte dementsprechend auch ein paar besondere Gimmicks, die ihn wichtiger gemacht haben.
Du sprichst so, der macht sich so lustig über ihn. Was ist denn
Nein,
los?
Nein, aber so war es ja auch.
Du machst dich schon lustig über ihn. Also.
Ich fand's witzig, dass er im POF dann plötzlich keine Augenbinde mehr gehabt hat und Rox dann so, hä, eure Augenbinde? Die hat mich nur gestört, ich brauch's nicht mehr, ich bin jetzt voll gut, ich kann das auch ohne.
Ja, ja, genau das. Ja, genau, und das ist eigentlich, und das ist das Ding, Ridlock verliert auch ein bisschen seine Bedeutung nach dem, also wir müssen ja dazu sagen, dass Ridlock im Prinzip als einer der wenigen Charaktere auch im Prinzip nach der Mitgliedschaft der Klinge des Schicksals wird er im Prinzip auch gefragt, ob er denn in die Drachenwacht möchte, kommt er auch mit rein, das heißt, er ist ja im Prinzip in beiden Trupps, aber nach dem Ende von der Klinge des Schicksals ist er so ein bisschen, ich sage jetzt mal eher, also er ist halt immer irgendwo mit dabei, es ist ja so, dass Arena das so macht, dass bei der Story ein Schauplatz immer mit einem Held der Drachenwacht so eingeläutet wird. So nach dem Motto, da steht einer, da ist Ridlock, der steht da zusammen mit Taimi und die haben da was entdeckt. Und mehr machen die eigentlich auch nicht mehr. Das heißt, die haben nicht mehr wirklich eine große Funktion. Ist vielleicht ein bisschen schade für einen oder anderen. Ich finde das aber ganz gut, weil wenn du jedem Held immer die Screentime gibst, die er eigentlich schon immer hatte und immer wieder nur auf die eingehst, das wäre halt ein Fass ohne Boden. Ja, deshalb ist das also schon okay so.
Man fragt das halt einfach nicht mehr, warum Ridlock da ist. Und das finde ich gut, dass der ist. Also er hat sich halt so etabliert, dass er halt da ist. Das ist jetzt nichts Unbekanntes oder nicht so krass, so, oh mein Gott, das ist ein neuer Charakter. Oder wir haben ihn ja schon ewig nicht mehr gesehen, wie Soldier zum Beispiel, sondern er ist halt einfach immer präsent.
Aber du erwähnst sie so oft, du willst, dass sie zurückkommen, kann es sein?
Nee, aber man kann schon. Es ja schon erwähnen, dass sie. Kann ich ihn oft nicht mehr erwähnen. Also ArenaNet macht das halt oft, dass sie Charaktere einführt oder quasi nichts mehr darüber, also kein Update mehr gibt über Charaktere. Mm. Und da fragt man sich halt, okay, haben sie dafür noch was geplant? Also klar, wir haben ja vorhin noch, haben sie noch dafür gelobt, dass sie quasi auch noch Charaktere aufgreifen, die ewig nicht mehr aufgegriffen sind und also in der Eisbrutsage und der Nieselwaldküste zum Beispiel. Und da fragt man sich halt, okay, haben die das mit so wichtigen Charakteren? Und Soja war nun mal eigentlich einer oder eine der wichtigeren Charaktere, zumindest zum früheren Zeitpunkt. Ob damit noch irgendwas passiert und wenn ja, und was ist, also sie ist ja die Lehrmeisterin von Taimi und dann kommt der Taimi und die hat ja auch noch irgendwas. Also da könnte man so viel schreiben oder erzählen, und je weniger man von einem Charakter hört, desto unwahrscheinlicher wird es. Deswegen habe ich das jetzt einfach nur mal erwähnt.
Ah, okay. Ja.
Ich weiß nicht. Also ich fand es auch schon witzig, weil die immer so sassy und beleidigend waren, aber so, oder ist. Aber sonst nicht so
richtig. Ja, und das ist Ridlock auch schon, ne? Also im Prinzip der wichtigste Teil des Charakters, wie er zu sehen wurde, der ist eigentlich schon bei Kretzchen mitgefallen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem mir persönlich völlig egal Finale, weil ich den Charakter nicht leiden kann. Wow. Und das ist, tut mir leid, ich kann sie wirklich nicht leiden. Das ist die wunderbare Rox. Ja, Rox. Rox kennen wir vielleicht schon länger, die einen oder anderen haben die wahrgenommen. Ich habe die übrigens damals gar nicht so wirklich wahrgenommen in der Living Story 1. Dann war die im Prinzip auf einmal da und ich war so, weiß ich gar nicht, wer das jetzt ist, so gedacht. Und die Holde Maid, die hat natürlich eine wichtige Rolle. Erstmal, wie immer bei den Char, ich fange mal kurz an, einfach zu welchem Trupp sie gehört. Im Englischen ist es der Pick-Trupp, The Pick-Trupp. Und im Deutschen, ich weiß gar nicht mehr, wie es im Deutschen war, ich glaube, es war Hacken, Hacketrupp. Der Hacketrupp war es, ja. Ist halt ein bisschen dämlich, also Hacketrupp, aber sie heißt im Prinzip dann ganz einfach Picard später, ja. Und
Rox Herzhacke hieß sie auf Deutsch.
Ja. Ist halt auch Picard Herzhacke, ich weiß nicht. Naja, ist eigentlich, wird schon korrekt übersetzt. Und das Spannende ist hier im Prinzip, dass Rox eigentlich in der Geschichte gar nicht so unwichtig ist, aber wir kriegen sie in der Lore, also gerade wenn ihr jetzt das Ding hier hört und ihr habt die Story 1 nie gespielt, dann erscheint sie sehr plötzlich. Das Problem ist, in der Lore kriegt ihr von Rox halt nichts mehr weiter mit, wenn ihr die Story 1 nicht wirklich aktiv damals gespielt habt, als es rauskam. Finde ich auch ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Das heißt,
also ich habe sie ja nicht gespielt.
Sorry, also ja, ja, so. Wie hast du denn in der Lore das erfahren? Also, wie war das denn für dich?
Ich fand, also, man wird ja quasi da das nächstmögliche, was man spielt, ist ja dann Living Story 2. Ja. Und da waren ja schon alle Charaktere da. Und für mich war das so: also, Rox, Braham, Marjorie, Kasmir, Taimi, die waren halt einfach alle da. Und unser Charakter hat halt offensichtlich ein gutes Verhältnis zu denen. Und ich war einfach nur so: Wer zur Hölle sind diese Leute? Also muss ich die kennen? Und ich bin ja jetzt nicht einer, der Story einfach so wegklickt, sondern ich lese mir natürlich auch alles durch. Und für mich war das halt einfach unbegreiflich, wie das, also woher man die kennen sollte. Und glücklicherweise, also ich meine aber, dass das am Anfang noch nicht so war, aber später wurde ja dann eingeführt, dass es so eine Sequenz gab oder gibt für die Living Story 1, und da wird es ja dann quasi grob zusammengefasst. Also da wird auch nur erwähnt, ja, Rox Gladium. Und ich so, oh cool, Rox Gladium hat mitgeholfen, Scarlet zu töten. Und sonst kriegt man
ja
so eigentlich auch nichts mit. Also für mich war das ein Charakter, den man, also der für mich, also eigentlich sollte man ihn kennen, aber für den Zeitpunkt war der neu für mich. Und deswegen konnte ich mich halt einfach ganz individuell neu auf den Charakter einlassen und entscheiden, ob ich ihn mag oder nicht.
Ja, also vielleicht ganz kurz als kleine Auffrischung für alle, dann übernehme ich einfach mal die frühe Geschichte von ihr, das war es ja auch dann im Prinzip schon zu ihr. Also ganz wichtig, sie war im Prinzip, das ist auch schon im Namen wieder, sie war also im Prinzip ein Trupp, der also sich um Minenarbeit gekümmert hat, deshalb auch dieser Name mit dem Pick. Und sie hat einfach ihren Trupp verloren. So, und das Ding ist, das ist vielleicht ganz wichtig, es fällt dann auf in der Story irgendwann, sie hat halt generell, ist sie so ein, wiederum ist ja eigentlich die Religion bei den Char keine Frage, auch Glaube ist eigentlich keine Frage, aber sie ist zum Beispiel super abergläubisch und ist zum Teil auch dann dadurch so abergläubisch geworden, oder sie hatte schon diese Fähigkeit vorher, weil sie halt als einzige überlebt hat von dem Trupp. Und zwar einfach mit Glück, nicht weil sie besonders gut war oder besonders stark war, sondern sie hat einfach Glück gehabt. Und sie ist halt wirklich, ich glaube, es war auch so, dass sie entweder spuckt sie in die Nee, sie spuckt auf den Boden.
Spuckt auf den Boden.
Sie spuckt auf den Boden,
das
genau.
Living Story 3 macht sie das
auch. Genau, und
Bitterfrostgrenzland.
Genau, sie spuckt auf den Boden, damit sie im Prinzip dann Glück, also für Glück praktisch. So, ne? Ja. Sie ist super abergläubisch und sie hat das Problem, wie gesagt, durch den Unfall wurde sie im Prinzip also zu einem Gladium, das habt ihr ja schon gehört jetzt ganz oft, weil eben ihr Trupp aufgelöst war, sie hat die verloren, es war ja also die Schande. Und
es das ist ja immer das Besondere, dass quasi nicht quasi degradiert wurde, also aus dem Trupp geschmissen, sondern sie hat den Trupp verloren.
Genau.
Und trotzdem ist Gladium dieses Stigma, was irgendwie negativ behaftet ist, obwohl sie in dem Fall ja nichts dafür kann.
Also das ist halt auch super, das ist halt auch das, was ich meine, die Chars sind halt auch gnadenlos in ihrer Gesellschaft, dass sie halt einfach sagen, ja, das ist halt jetzt Pech, ne? So. Es ist ja wirklich so, es ist ja einfach kein Pech.
Keine Schokolade.
Ja. Genau, genau. Und wir lernen sie kennen, weil sie im Prinzip auch, ich sage jetzt mal, also sie will im Prinzip Teil werden von Prayhams, von Ridlocks Steintrupp. Das ist ihr großer Plan. Und dazu muss sie im Prinzip in der Living Story 1, muss sie so ein paar Aufgaben erfüllen. Das heißt zum Beispiel, eine Sache, was sie auf jeden Fall, das wisst ihr halt alle gar nicht mehr, die das nicht gespielt haben. Tequattle wird ja damals dann stärker. Sie muss im Prinzip Tequattle mit töten. Sie wird halt so, sozusagen auf so ein paar Aufgaben geschickt. Ne? Und wir helfen ihr damit, weil sie ja im Prinzip, also ihr größtes Ziel ist es praktisch wieder einen Trupp zu finden. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Und sie will halt zu Ridlock und Ridlock sagt, okay, pass auf, hier sind die Prüfungen. Und das Ding ist, und das ist halt auch ein sehr witziger Moment, während der Living Story 1 haben wir dann mit Scarlett zu tun, über die sprechen wir auch nochmal entsprechend, wenn es soweit ist. Und Scarlett muss im Prinzip als letzte Aufgabe von ihr getötet werden. Das ist im Prinzip ihre finale Aufnahmeprüfung. Das heißt, ihre Aufnahmeprüfung ist, sie muss Scarlett töten, dann darf sie in den Trupp reinkommen. Und ich glaube, das ist das in dem Video mit drinne?
Ja. Nee.
Was ist denn da drin? Ist, aber der Tod ist mit drinne, oder?
Nein. Also ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, ob die Todesanimation von Scarlett zu sehen ist, also dass so ein 0815 NPC ist quasi den Finisher macht. Aber man sieht auf jeden Fall diese Cutscene, wo sie dann quasi auf dem Boden liegt und lacht.
Ah, okay. Und es ist im Prinzip.
Aber man weiß jetzt nichts über Braham und so.
Ja. Okay, gut, ja. Und auf jeden Fall ist es so, dass Rox, aber natürlich wie immer als gute Heldin in einem Trupp, Scarlett nicht tötet, sondern sich lieber um Prayham kümmert. Das heißt, genau. Sie versagt ihre, sie geht bewusst ihre Aufgabe aus dem Weg, um einen Verbündeten zu retten. Was ja nicht falsch ist, nicht schlimm ist. Und damit schafft sie es aber nicht, die Aufgabe zu beenden. Und jetzt macht Rox was? Was macht Ridlock jetzt mit ihr?
Also, Rox hat dann natürlich erstmal wieder Name Changer benutzt. Also, sie hat dies ja früher. Rox Herzhacke wegen dem Hacketrupp und dann während der Zeit, als sie quasi Anwärterin des Steintrupps war, hieß ja Rox Wheatstone oder sowas, so wird sie auch in dem Trailer dann vorgestellt. Und jetzt heißt sie einfach nur noch Rox und Ridlock hat sie dann quasi, also sie hat sich dann auch ganz lange nicht bei Ridlock gemeldet, weil sie Angst hatte, dass er sie umbringt und alles Mögliche, weil sie ja dann quasi die Mission verkackt hat. Und sie wurde dann aber durch Ridlock, also nicht zuletzt dann durch Ridlock, dann quasi einige Zeit später zu so einer freien Agentin in der schwarzen Zitadelle, wo sie dann quasi so Aufgaben übernommen hat.
Ja, aber eher für Smudur war das.
Ja, genau, Smudur, aber Ridlock hat, also Ridlock hatte eigentlich nicht so krass, also ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, ob der überhaupt sauer war auf sie.
Ich glaube gar nicht, weil das Ding ist auch, sie hat ja im Prinzip, sie hat ja auch ganz offen kommuniziert mit uns, dass sie halt diese Entscheidung nicht bereut, trotzdem eben aufgrund von dieser Schmach ihm aus dem Weg geht, aber er war niemals irgendwie bösartig auf sie oder böse, weil ich denke mal, weil genau diese Eigenschaft er an ihr so geschätzt hat. Oder schätzt noch immer.
Vielleicht, weißt du, weil er wahrscheinlich genauso handelt.
Genau das. Ja.
Und ja, deswegen heißt Rox jetzt einfach nur noch Rox. Und sie hat auch quasi damit abgeschlossen, jetzt irgendeinem Trupp angehören zu wollen. War, wie gesagt, eine Zeit lang eben freie Agentin für Smudur an der Schwarzen Zitadelle, wo sie ein paar Aufträge aufgenommen oder angenommen hat. Und dann war sie ja dann quasi bei uns mit im Team in der Drachenwacht, bis dann sie von den Olmakern mitbekommen hat. Und das ist quasi, also die Olmakan ist ja quasi ein Char-Stamm oder ein früher, oder ein Stamm aus früheren Chars, die dann quasi ähnlich wie die Flamenlegion, sage ich jetzt mal, eher so Magie- und naturorientiert sind. Also die Chars hacken normalerweise die Bäume in ihrer Umgebung ab und machen daraus irgendwas, also Feuerholz für irgendwelche Dampfwaffen, und die Olmakan sind eher so, die pflanzen neue Bäume, also quasi genau das Gegenteil von diesem Zerstörerischen. Und die haben auch nicht dieses Konzept von Legion, sondern eher sind mir so mit friedlich untereinander, und das war halt quasi das Perfekte für Rox, weil sie ja quasi im Prinzip all ihr Leben nur darunter gelitten hat, dass sie ja quasi
Ja.
entweder keinen Trupp hatte oder keiner Legion zugehörig war. Und dementsprechend ist sie dann auch tatsächlich auch aus der Drachenwacht ausgetreten und ist ja dann den
Zum
Olmakan-Stamm
Glück ist er weg,
beigetreten.
ey. Zum Glück.
Und ist seitdem quasi jetzt ja im Prinzip auch mit den Ältesten, den Dorfältesten quasi auch ein Stück weit ein Sprachrohr, beziehungsweise halt ein Verbindungs- oder ein Kettenglied zwischen den Olmakan und uns. Das
Ja.
merkt man ja dann auch in der Drachenmission. Und sonst macht sie eigentlich nichts. Das ist jetzt ihr aktueller Stand. Was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, ist, dass sie einen super süßen Tiergefährten hat, der Frostbeißer heißt. Das ist ein Albino-Verschläger.
Ja, weiß ich nicht, ist halt auch nervt mich halt auch
Ich
tierisch,
finde ihn
ne?
voll süß. Auch das ist der
Ach
einzige Charakter, den ich im
nee.
Fraktal, also man kann hier quasi Living Story 1 als Fraktal indirekt nachspielen. Und immer wenn Frostbeißer stirbt, wiederbelebe ich den.
Ja, weiß
Was ich
nicht.
nicht wusste, ist, dass sie davor einen Tiergefährten hatte, der ja dann quasi im Minenunglück mitgestorben ist und sie ja deswegen dann einen neuen suchen musste. Das war schon krass.
Ja. Ja, das ist halt, also das ist halt so ein Ding, wo ich halt sage, das weiß
Da
ich,
kommt der Hass
Rox.
von dir gleich
Nein, Rox ist halt
raus.
einfach so ein Charakter, die macht halt nichts Bedeutendes. Die ist halt nie, also die hat halt auch, also das ist halt auch so ein Ding, selbst in Dim Story 1, wenn du das gespielt hast, die taucht halt auf und ist völlig belanglos. Also ist wirklich super, super schade eigentlich auch für sie. Sie ist halt nie so, sie hat nie so eine krasse, also sie hat auch ein bisschen Pech. Sie hat halt keine Charakterentwicklung für mich. Die ist halt.
Ich finde schon, dass ihr
Die,
Charakterentwicklung
stopp, stopp,
geht.
stopp. Also, sie hat eine dann während der Story, okay, aber bis dahin, also, sie kommt halt, selbst für jemand, der das gespielt hat, ist sie so plötzlich da und du erfährst nicht, also, du hast auch gar keine Lust auf die, weil die ist halt so.
Ja.
Rox ist auch so langweilig, ich weiß nicht,
Also,
aber.
mir gefällt sie, seitdem sie bei den Olmakan ist, finde ich sie
True,
echt gut.
true, weil sie nicht mehr so aktiv bei uns dabei ist.
Nee, weil sie ja coole Charakter entwickelt hat. Aber vielleicht auch deswegen. Aber sie ist jetzt sogar trotzdem noch immer dabei.
Was ich halt spannend finde, ist halt noch immer, dass das gerade, also erinnert, macht das ja auch mit Absicht. Die machen halt beim Storywriting nicht diesen 0815-Schreiben von Charakteren, sondern gerade die Charaktere, die halt rausstechen, sind dann auch bei uns mit drinne und sind halt auch so Charaktere, die zum Teil mit ihrer eigenen Rasse brechen, weil die kulturellen Bedingungen nicht mehr wirklich up to date sind, was ich super, super wichtig finde und super cool finde. Und ja, also ich mag das wirklich, wirklich sehr. Mag das wirklich, wirklich sehr.
Ja.
Ja. Ja. Genau. Rocks. Und
Das war auch der letzte Charakter tatsächlich,
damit
ja.
sind wir durch unsere Auswahl durch. Sechs Stück, Franz, dein Lieblingscharakter. Von
Von
den
denen, die
sechs
wir jetzt
Stück.
abgehandelt haben.
Oh, jetzt bin ich. Und bitte begründen. Lore bezogen.
Boah. Oh,
Ey.
schwierig, schwierig,
Jetzt
schwierig.
bin
Ich
ich
habe eigentlich
gespannt.
keinen vor. Ich glaube am ehesten
Ich bin super gespannt.
Almora.
Okay.
Einfach weil sie wirklich als Charakter, also sie hat wichtig gewirkt auf mich als
Wichtig
Charakter.
gewirkt.
Ja, also sie hat auch diese Position, die sie verkörpert hat, hat sie, finde ich, auch gut nach außen repräsentiert. Also nicht so wie zum Beispiel Traherne, der ja in der Hinsicht quasi eine ähnliche Position hat. Also er war ja auch der Anführer des Paktes und sie
Sage
ist eben die
nicht seinen
Anführerin.
Namen.
Und er ist ja quasi immer zu uns gekommen und wollte dann quasi von uns das Go abholen. Und wir als Charakter gehen ja oft einfach auf Almora zu und holen bei ihr Rat. Und ich finde einfach die so, jetzt so wie es abgeschlossen ist, sie ist mir echt erst sympathisch geworden, als, es klingt krass, aber als sie gestorben ist. Weil, also man merkt, wenn ein Charakter fehlt oder wenn der jetzt also stirbt oder sowas, dann merkst du, glaube ich, erst, was du von dem Charakter hattest. Also das ist ja oft so, wenn irgendwas wegfällt oder sowas, dann wird dir erst vor Augen gehalten, wie präsent der eigentlich war. Und das war bei Almora bei mir auch so, finde ich. Also als dass es so endgültig war, dass sie jetzt echt tot war und auch dann die Vor- oder die Art und Weise, wie ihr Tod dargestellt worden ist, also dieses Herzlose und alles Mögliche, da musste ich schon schlucken und da ist mir, also da sind mir die ganzen Szenen dann quasi durch den Kopf gekommen, was sie eigentlich alles erreicht hat und wie groß sie in dem Universum GW2 eigentlich als Charakter war. Deswegen würde ich sagen, Almora, Seelenhüter.
Ja, im Prinzip könnt ihr einfach die Begründung von Franz nehmen, einmal kopieren und für mich einsetzen. Das ist
Ja,
genau
das ist doch faul!
Nein, das ist, du hast viel zu viel schon gesagt. Das ist halt genau der, das ist genau der Grund, warum ich auch Almora gut finde. Und zwar ist sie ist der Grund, weil sie ja halt tot ist. Das ist so, als würde man im Prinzip nun. Das ist halt der.
Ich
nein.
Das, mögen, wenn sie halt
nee, wenn. Pass auf, das Ding ist halt, die Zeit, die aufgewendet wurde, um auch nur zu erklären, wie Almora gestorben ist, zeigt die Wichtigkeit des Charakters auch. Die Investition in diese, in die Rückkehr, in diese Vision von Rüland und Banga mit Almora da in dieser Eishöhle, ist halt so ein, genau das, was ich halt auch fühle, dieses, der Charakter war immer so präsent, aber auch so gut integriert in diese Geschichte, dass du ihn gar nicht so wirklich bemerkt hast.
Ja, er hat mich genervt.
Genau das, er war halt nie zu überpräsent und er war aber immer wichtig. Er war immer, ja. Er war in jedem wichtigen Moment war Almora mit an der Front. So, und sie hat immer klug gehandelt, sie hat immer überlegt gehandelt und sie war nie einer von diesen, so, ich bin ja ein Special Snowflake-Held in der Warte her, werde ich jetzt nicht mitkämpfen, weil der so, weißt du? Und deshalb auf jeden Fall die Nummer 1, aber. Aber aufgrund der Geschichte sollte sie weitergesponnen werden und Banga sozusagen zu so einem reflektierten Banga werden, würde der bei mir dahinter auf Platz 2 kommen. Ansonsten.
Bei mir ist Krebs ja auf 2.
Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Bei mir ist Ridlock leider auf der 2, muss ich dir ehrlich sagen. Jetzt gerade. Banga auf der 3. Krebs ist mir zu flach noch. Von der
Charaktertiefe. Aber ich find, bei Krebs hat am meisten Potenzial, noch irgendwas zu machen.
Na ja, gut.
Und Rox ist bei mir auf 3.
Ja.
Das sag Rox, ich nur, weil du jetzt gleich.
Rox ist nicht in meiner Liste. Tut mir leid, Rox ist nicht in meiner Liste. Meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Sie ist überraschend lang geworden. Also, wie jede Folge überraschend lang wird, wenn wir denken, sie wird nicht sehr lang.
Ich glaube, weil wir bei dieser Charaktervorstellung auch einfach sehr viel Persönliches teilen werden.
Aber ich glaube, deswegen das ist.
Werden die vermutlich länger als geplant.
Aber ich glaube, bei der Charaktervorstellung wird auch ganz viel Lorwissen nochmal von den Leuten auf die Leute einprasseln, weil sie einfach keine Ahnung haben, was auch alles zum Beispiel. Das Krasse ist ja auch, was wir gerade gesagt haben, wie oft die persönliche Geschichte eigentlich nochmal eine Rolle spielt. Also ja, spielt die persönliche gemacht, Geschichte. Ja, außer die Folgen in Ohr. Da müssen wir nicht drüber sprechen.
Können, ja, wir, die können sind wir bitte. Am Ende natürlich alle gleich.
Ja, aber nee, können wir vielleicht einfach. Die Story bis Level 40 ist wirklich okay. Immer eigentlich für die Rassen, weil du halt viel erfährst über die Rassen und die Charaktere. Aber da. Oder war es Level 40? Danach wird es ja dann zusammengeworfen, gell? Das mit den, das genau, mit den Völkern also ist noch cool.
Circa. Ja, also genau. Dann, das richtig. Mit den Orden, beziehungsweise das werde man Cave oder den. Er oder Ridlock oder sowas, dass wir den Brief bekommen und dann treffen wir den Löwenstein. Das ist auch bei allen gleich. Aber. Ab 60 ist quasi die Story, also dass wir alle nach Ohr gehen und gegen den gleichen kämpfen und Trahören und mit dem Pakt und sowas. Das
also wäre ich jetzt mit euch in der Schule, liebe Zuhörer, Franz, würde ich einfach sagen, macht bitte, spielt jetzt mit jeder Rasse alle möglichen Personal Stories und erstellt dann bitte eine Personenkonstellation. Also eine Beziehung von allen Personen, die vorkommen in der Personal Story, damit ihr dann wiederum für solche Lore-Momente vorbereitet seid. Das ist jetzt eure Hausaufgabe.
Das ist auch der Grund, warum ich mit jeder Rasse mindestens einmal die Story gespielt, die Personal Story fertig gespielt habe. Und ich habe mir sogar so krank war ich, dass ich habe mir damals Listen gemacht von Pfaden, die ich gewählt habe, damit ich beim nächsten Charakter weiß, okay, ich muss den jeweils anderen Pfad nehmen, damit ich weiß,
du was krankes Schwein, ey, du krankes Schwein. Ich habe mir am Anfang habe ich mir Listen mit Figuren gemacht, wie die zusammenhängen.
Ja. Das
mit
ich fand das nämlich so krass, wenn man bei der Personal Story auswählen kann, bei dem blassen Baum, was ja das Schlimmste für einen ist. Und da habe ich ja ausgewählt, dass wenn eine Person stirbt und dann stirbt ja der Asura dann, obwohl er selbst dran schuld ist. Und ich kann es bis heute nicht verkraften, dass dann die Frau von dem Asura einfach nicht mehr mit mir spricht. haut sie. Also es wird ja einfach weiter gespannt und sie gibt uns ja die Schuld dafür.
Ja,
und,
ja.
Sie hasst uns ja, und wenn man sie in HOT anspricht und man hat diesen Storyweg ausgewählt, dann spricht sie nicht mit ein. Und das macht mich bis heute noch fertig.
Das ist auch einer, jedes Mal, wenn du fragst und Leute fragst, ist das einer der prägnantesten Momente, die sie sich merken können. Das merken die sich immer.
Ja, also.
Das ist das so eine Randgeschichte, aber wenn du Leute fragst, was sie von der Personal Story im Kopf haben, ist genau diese Asura-Geschichte das Ding schlechthin, wo man so, ja, da bei der einen Geschichte und die ist dann böse auf einen und voll. Ja, das ist halt auch richtig so krass gemacht.
Ich weiß nicht, obwohl ich nicht mal was dafür kann. Und dass sie dann nicht mit mir spricht.
Wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Wir kommen vom Thema ab, denn ich wollte mich eigentlich gerade verabschieden. Franz, es war mir eine große, große Freude, wie immer. Es ist einfach, diese Lore-Folgen sind einfach Balsam für die Seele. Und ich bedanke mich bei dir für deine fachmännischen Einwürfe. Für danke anderthalb auch. Stunden Wissensteilen wieder mal. Und so dann darfst du jetzt noch was sagen an die Zuhörer.
Das überfordert mich, weil das ist. Aber ich bedanke mich natürlich auch bei dir und auch bei allen Zuhörenden. Ich hoffe, ihr hattet dieses Mal auch wieder Spaß und wir konnten euch mit dem Podcast ablenken bei der Weg zur Arbeit oder beim Kochen oder wo auch immer diesen Podcast hören werdet. Und dann gibt es tatsächlich nur noch zu sagen, wir sehen, hören, riechen uns bis nächste Mal, wenn es wieder heißt.
Wir verlieren uns in Geschichte.